Herzlich willkommen zur 765. Ausgabe des Sneakpods. Es ist New York 1933. Wir haben uns in der Park Avenue zurückgezogen und sprechen für euch über den Film Amsterdam. Mit mir hier mit der Pfeife im Mund, das ist Robert Krüger.
Ich werde ja als Obduktionsassistentin dauernd in irgendwelche Sachen verwickelt.
Und mit dem Glasauge, das ist Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert trifft ebenso gute Entscheidungen wie ein Walross und wird deswegen ebenso eines hohen Alters sterben.
Guten Abend, aber dann bin ich schon tot, dann kann ich gar nichts mehr sagen.
Aber du, es ist ja jetzt noch nicht.
Ach so. Hast du mich gerade als Walross bezeichnet?
Ja.
Das ist ja nett.
Nicht sehr subtil, möchte ich sagen.
Nein, gar nicht. Wir können ja einfach eine Sache noch gerade am Anfang ansagen. Wir hatten für diese Woche Bullet Train angesagt. Den haben wir uns im Anbetracht unserer Filmliste einfach auf nächste Woche geschoben. Wenn wir jetzt in einer Stunde merken, oh, wir haben alle 6 Filme, die wir uns vorgenommen haben, durchbesprochen, vielleicht nehmen wir ihn dann noch. Nein, nehmen wir nicht.
Unwahrscheinlich, weil ich ihn noch nicht gesehen habe.
Oh, ich auch nicht.
Was?
Ich wollte ihn gestern Abend gucken und dann haben wir gesagt, machen wir erst nächste Woche. Habe ich gedacht, wenn ich den jetzt gucke, dann habe ich ja bis nächste Woche wieder alles vergessen.
Ich sage nur The Northman. Es wird uns genauso passieren wieder. Wir werden ihn gekauft haben und nach 30 Tagen werden wir merken, scheiße, wir haben ihn noch nicht gesehen.
Nein, nächste Woche. Ja, ist ja nächste Woche angesagt. Das ist ja schon.
Ja, genau.
Also, nächste Woche gibt es dann Bullet Train. Diese Woche gibt es hingegen Amsterdam. Stefan, worum ging es denn?
Ja, ach, genau, Stefan, worum ging es denn?
Bälle zum Spiel. Also, es geht um den Arzt Bert Berenson oder so hieß der, gespielt von Christian Bale, und einen Soldaten Harold Woodman, der später Anwalt wird, gespielt von John David Washington, den wir später noch in Tenet sehen werden, also besprechen werden.
Das ist der Sohn von Denzel Washington, oder?
Echt?
Yes.
Ich glaube, ja.
Ja. Oh, siehst du mal. Oh, Denzel Washington ist ja viel älter, als ich dachte. Ja, nee, das passt ja. Ja, ich habe den verwechselt mit Chris Rock, aber der ist ja auch schon viel älter. Aber egal. Die treffen sich jedenfalls 1918 im Ersten Weltkrieg in Frankreich und freunden sich irgendwie an. Sie werden dann verwundet, werden gepflegt. Das
sind beide Soldaten, ja?
Genau. Als beides so normale Soldaten. Oder ist der Arzt nicht?
Ich glaube, der ist auch nur Soldat.
Sanitätssoldat.
Ja, genau. Okay. Ja, jedenfalls haben sie üble Verwundungen und
ja, gar schauerlich.
Das war echt, das war ganz schön fies. Dann treffen sie auf die Krankenschwester Valerie Voss, die sich noch anders vorstellt, gespielt von Margot Robbie, und die kümmert sich um die, und dann reisen sie gemeinsam nach Amsterdam und irgendwie gibt's dann so eine Art Pakt, dass sie da zusammen halten möchten oder so. Trotzdem, Bert rised up, also Arzt, der Christian Bale, weil er sich nach seiner Frau sehnt, die ihn aber heftig demütigt. Dann gibt es einen Zeitsprung, 15 Jahre später.
Ja. What? Und weil er schon auch ein bisschen in der Liebesgeschichte stört, oder?
Er ist schon ein bisschen. Das
ist schon ein bisschen das fünfte Rad am Wagen.
Ein Jahr schon.
Ja, ist ein bisschen gemein.
Ich dachte jetzt zuerst, es wird so eine Dreiecksbeziehung, aber das wird es eigentlich nicht, und das realisiert er dann wohl auch irgendwann. Aber gut, darum geht's nicht. Immer erstmal weiter.
Genau. Ja. Jedenfalls 15 Jahre später, also 1933, ist es so, dass Bert irgendwie Veteranen pflegt und ist aber mit Harold immer noch sehr eng befreundet. Den Kontakt zu Valerie haben sie verloren. Und dann ist es so, dass Liz Meekins, heißt sie, glaube ich, das ist die Tochter ihres ehemaligen Generals.
Das ist Taylor Swift.
Ja, das ist Taylor Swift. Von Taylor Swift. Die beiden kontaktiert und eine Autopsie durchführen lassen soll, weil der General, dieser Walross-General, von der Begrüßung, die wird gespielt, also die Hilfe bei der Autopsie, oder die Autopsie durchführt, ist Zoe Saldana. Also die Besetzung ist einfach zu krass.
Es spielen einfach alle mit.
Genau.
Das ist der Hammer.
Sie sagt
Super
nämlich,
Hammer.
Genau, also die Taylor Swift sagt, der sei nicht auf natürlichem Gewege gestorben. Dann machen sie die Autopsie, dann versuchen sie wieder mit ihr zu sprechen, dann fliegt sie irgendwie wird sie auf die Straße gestoßen von
Timothy Oliphant.
Timothy Oliphant, genau.
So krass.
Und die beiden werden dafür verantwortlich gemacht. Ich kürzt jetzt mal ein bisschen ab, und ab da versuchen die beiden später dann auch mit Hilfe von Valerie ihre Unschuld zu beweisen und decken dabei etwas Größeres auf und ja, begegnen unterwegs, möchte ich sagen, dem Who's Who der großen Schauspieler Hollywoods und Chris Rock.
Ja. Ja. Chris Rock beleidigt. Ja. Robert De Niro nicht zu vergessen, kommt noch drin vor.
Ja, es ist so krass.
Rami Malek.
Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy, Rami Malek. Es ist
Michael krass. Shannon, Michael Shannon, Mike Myers. Matthias Schönartz, Mike Myers, genau. Also es ist, da kannst du nicht aufhören
völlig
mit
absurd.
Aufzählen.
Ja, es ist völlig absurd.
Ja, ja, das Ganze.
Die Frage ist, hat er daraus was gemacht aus den vielen Leuten? Oder hat er es einfach nur verheizt?
Nee, Christoph.
Ja, yeah, Christoph, bevor er jetzt anfängt zu ranten, das Ganze.
Erst muss ich wissen, kann ich denn dagegen sein? Ist einer von euch dafür?
Jetzt warte doch mal.
Für den Film?
Also das ist ein Machwerk von David O. Russell, den haben wir schon ein paar Mal hier so in der Sendung gehabt. Ja, Silver Linings Playbook hat er, glaube ich, sogar irgendwie einen Oscar bekommen, oder? Meine ich wohl. Oder zumindest haben wir den auch, oder war der? Doch, ja, hat einen Oscar gewonnen, genau. The Fighter, American Hustle und Three Kings. Weiß nicht, davon war, glaube ich, nicht alles bei uns in der Sendung, aber das sind so die Sachen, für die man ihn kennen könnte und sollte. Gibt es ein fantastisches Video auf YouTube, wie er eine seiner Darstellerinnen bei einem seiner älteren Filme, ich weiß jetzt genau nicht, ich komme nicht auf ihren Namen, mittlerweile eine ältere Dame, die soll da irgendwas spielen und er gerät mit ihr so aneinander und nennt sie dann das C-Wort mit vier Buchstaben. Mhm. Und die schreien sich gegenseitig an und so weiter. Also es ist wohl schwierig, mit ihm zu arbeiten, aber Christian Bale scheint gerne mit ihm zu arbeiten, weil in American Hustle war das ja auch die...
Christian Bale ist ja auch schwierig.
Also. Ja, Christian Bale hat auch solche Aussetzer schon am Set gehabt. Da gibt's ja auch Video und zumindest Ton gibt's davon, gell?
Ja, ja. Ganz ja. Schlimm.
Also offensichtlich so Künstler unter sich schwierig. Ja, also der hat jetzt hier diese ganzen Stars versammelt und Christoph hasst das. Warum?
Oh, I Heart Huckabees hat er auch gemacht. Haben wir den nicht auch mal in der Sneak gesehen?
Oh, das weiß ich nicht. Das könnte sein.
Ich glaube. Fandet ihr es denn gut? Oder fanden wir es alle schlimm?
Naja, scheiße fand ich es nicht.
Ich mochte es auch.
Nee, scheiße fand ich es auch nicht. Dir hat's Spaß gemacht?
Ja. Ja. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, das gefällt dem Christoph gar nicht, das ist dem Christoph zu lang, da wird zu viel gelabert. Das findet der Christoph hier blöd. Dann die Musik am Schluss, das wird er hassen. Also ich weiß genau, wie es dir da... was dich da alles genau genervt hat. Und ich fand das, also das sind schon Sachen, die mich auch manchmal stören, wenn es mich auf meinen Fuß erwischt. Ich habe den Film noch nicht mal durch. Ich habe ihn dann 3 Abende geguckt, weil ich auch die letzten 2 Tage irgendwie krank war und dann irgendwie um 11 immer so, jetzt hast du wieder die letzte Viertelstunde gar nicht mitgekriegt. Und dann gehst du ins Bett und hab dann heute quasi den Rest geschaut erst. Aber so aufgeteilt zumindest fand ich das sehr angenehm. Ich fand Christian Bale großartig, ich fand auch die ganzen anderen Schauspieler.
Ich fand ihn nicht großartig. Ich fand ihn zu angestrengt überzeichnet. Warum steht er immer so krumm da, immer mit so einem, ja, natürlich, weil er verletzt ist und ein Korsett trägt, ist schon klar, aber warum muss der den Kopf immer so krumm halten und dass er wie ein 80-Jähriger wirkt? Das fand ich so ein bisschen manieriert. Auch wie er geredet hat, es war so ein bisschen kraftlos. So, die sind halt bei allem dabei, ja, bei der großen Weltverschwörung, nehmen die irgendwie so als fast nur Passanten teil, und es ist immer so ein bisschen beiläufig. Ich meine, man könnte es, wenn man gut willig wäre, sagen, es ist irgendwie leichtfüßig oder so, aber ich fand's belanglos. Also ich fand so ganz vieles so unheimlich belanglos und dann auch so austretend Dinge, die wirklich egal waren. Also
da würde ich sogar mitgehen. Also ich glaube auch, dass er zu viel reinpacken wollte in den Film. Dass das einfach, da wird da wird zum einen diese Weltverschwörungsgeschichte erzählt und dann wird die eingepackt in einen großen Bogen über, wie lernen sich diese drei Freunde eigentlich kennen.
Und ja, und ja, dann zeigen wir noch
die Liebesgeschichte und noch die schöne Zeit, die sie in Amsterdam hatten und die schlechte Zeit, die sie im Krieg hatten und dann die schlechte Zeit, die sie danach hatten.
Genau.
Dann diese Geschichte mit
dann noch hier eine skurrile Figur und hier eine skurrile Figur.
Genau.
Und hier eine Figur, die man gar nicht erkennt, dass es Mike Myers ist, aber ist ja egal.
Ach, ich finde, Mike Myers hat man noch ganz okay erkannt.
Ja, wenn man, ja, man hat erkannt.
Oliphant habe ich nicht erkannt.
Ach, also wirklich so einfach nur noch hier eine Figur rein, da eine Figur rein und dann Robert De Niro noch und dann müssen
Robert
sie noch.
De Niro kam, nahm das ja mal Fahrt auf und ging
ja,
auf ein Ziel
Glück,
zu.
Zum Glück. Obwohl es da auch vorhersehbar war dann, ja, als es mit den Fünfen, bitte. Also wer das nicht kapiert hat mit den, also, ja, egal. Und, dann die, diese, auch, ich finde auch diese Chemie zwischen den dreien, kommt mir das nur so vor oder sind die krass unterschiedlich alt, oder?
Das
ist doch nicht. Naja, das sollen doch eigentlich.
Christian Bale ist schon deutlich älter als die anderen beiden.
So oder? Massiv älter, gell? Also.
Ist ja noch 74. John David Washington halt ist 10 Jahre jünger. Und
die ist halt nochmal 10 Jahre jünger, wahrscheinlich, gell?
Die ist ja 90, die ist nochmal 6 Jahre jünger. Ja.
Also,
ja,
ich finde, also, aber um das Gemecker mal zu brechen, ganz kurz.
Ich ja, gerne, ja.
Alles daran, also alles, was wir gerade kritisiert haben, gehe ich eigentlich mit.
Ja.
Aber trotzdem ist das alles brillant gemacht. Jede Szene für sich sieht, also sie sehen unfassbar toll aus.
Ja, dann, die Cinematography ist natürlich toll, ist ja klar.
Und die Szenen an sich sind auch interessant. Also sowohl Margot Robbie finde ich fantastisch besetzt. Wieder so dieses, man wartet eigentlich die ganze Zeit darauf, dass sie dann doch jetzt gleich ihn verlässt und sich mit dem Joker zusammentut, weil sie immer sowas leicht Weirdes und Verrücktes hat. Und das passte wirklich gut in die Rolle. Und dann auch Christian Bale, irgendwann später im Film hat er seine Haare so hochgegelt. Da hat er mich irgendwie so an, weiß ich nicht, den Doc aus Zurück in die Zukunft erinnert. Oder?
Ja, ja.
Und gleichzeitig hat er dann immer noch mal so diesen braunen Anzug so, dann immer noch wie so ein Detektiv oder sowas geguckt. Der irgendwie versucht, irgendwas zusammenzupuzzeln und
so. Ja, so Columbo-mäßig hat er immer gemacht.
Ja,
so eine Columbo-Haltung. Ich dachte, was soll denn das jetzt?
Oh. Ja, dazu passt dieser braune Anzug halt irgendwie auch noch.
Ja, genau.
Assoziiert das so ein bisschen. Aber ich auch.
Es war so,
ich finde, es ist zu viel. Es ist zu viel. Es sind viele Geschichten übereinander. Jede einzelne davon habe ich gerne gesehen. Jede Szene ist toll gespielt. Jede Kameraeinstellung ist wunderschön. Diese Gore-Szenen, auch bei der Obduktion, die sehen so herrlich, du siehst, dass das alles Gummi ist. Das ist ja schlecht gemacht irgendwie. Es
war nicht,
als
nicht
großes
berühren.
Ganzes nicht ganz zusammen.
Nee, genau, ja. Es hat mich einfach nicht berührt. Es war so, man guckt sich das so an und denkt sich, ja, schöne Bilder, hier ein bisschen zu viel Theaterschauspiel, ja, hier, ja, okay, und jetzt noch ein Superstar und noch ein Superstar. Aber es berührt mich gar nicht. Also ich fand es nicht fesselnd. Und diese Verschwörungsgeschichte, es war einfach, ja, du hast recht, da nimmt es wenigstens mal Fahrt auf, aber es war einfach so dick aufgetragen. Also.
Ja, man hat es halt echt schon auch zu früh gesehen.
Ja, ja, viel zu früh.
Also irgendwie, als dieses Logo da zum ersten Mal auftaucht, ja, okay, war
gut. Alles klar.
Ja. Und also das kann mir halt keiner sagen, dass das nicht zum Beispiel in Amerika nicht sofort gesehen wird.
Ja.
Das ist einfach ein Symbol, das
ja.
erkennt jeder.
Ja.
Und
vor allem, wenn es halt 1933 spielt.
Genau, es ist halt, ja, es ist schon sehr vorhersehbar. Aber ich fand es auch, also ich fand es trotzdem, also diese Außenaufnahmen in New York, ich fand es so schön.
Ja, es sah gut aus.
Ja. So gut angefühlt, so, ach ja, irgendwie wie.
Aber dann diese ganze Geschichte mit ihrem, mit seiner Ex-Frau und deren Eltern und
das war so krass demütigend.
Die Ärztekammer, ja, das war demütigend und so, das sollte wahrscheinlich Character Building für ihn sein, damit wir irgendwie mit ihm mehr mitleiden können und ihn seine Figur besser verstehen, aber
er hat doch gar nicht mitgelitten, oder? Also er hat doch gar nicht gelitten. Er hat es immer so hingenommen, oh ja, okay. Ja, die sind immer noch scheiße zu mir. Na ja, gut, dann gehe ich noch mal ein paar Jahre hier um Ecke und dann komme ich wieder. Ja, sind immer noch scheiße zu mir. Und dann am Ende sagt er, ja, vielleicht suche ich mir doch jetzt mal eine andere Frau. Ah ja. Also,
Und das hat so lange auf sich warten lassen, dass man schon gar nicht mehr daran geglaubt hat, dass er da irgendwann mal drauf kommen könnte.
Ja, dass einem auch egal war dann irgendwann.
Ja, es passt halt nicht so richtig dahin.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, aber trotzdem diese ganzen Szenen mit Michael Schönartz als Polizist, der dauernd irgendwie mit Drogen bestochen werden muss, damit er doch nochmal kurz
so die Augen zudrückt.
Und dann geht er einfach in das Zimmer, macht die Musik an und die Tür zu und die beiden Cops stehen da draußen. Und so viele herrlich absurde Szenen. Das ist überhaupt, das wird ja auch als Komödie, als eines der Genre gelistet.
Ah, da bin ich ja bei meinem nächsten Punkt.
Ja.
Was ist das denn überhaupt? Das ist so, das verkauft, also mich hat es dauernd für dumm verkauft. Ich habe jetzt gedacht, okay, das ist ein Noir-Film, ne? So wirkt es ja am Anfang durch die Cinematography. Und ist es aber halt nicht. Und dann wird es plötzlich so ein Whodunit und dann wird es irgendwie so ein Verschwörungsding, ein Krieg, eine Kriegsgeschichte, eine Liebesgeschichte. Ich habe gedacht, was? Eine Komödie?
Aber gut, das ist doch bei, also David Russell Filme in eine Schublade stecken, ist eh immer schwierig. Aber ich hatte halt vorher schon, ich weiß gar nicht, war das bei Disney Plus, stand es da dabei? Da war bei Disney, ne? Ja, genau.
Ja, ja.
Da stand irgendwie Komödie, Drama, irgendwas stand da, glaube ich. Und deshalb, dieses Komödie hatte ich auf jeden Fall im Hinterkopf und deshalb habe ich dann, als die ersten Sachen passierten, wo ich dachte, das kann ich jetzt nicht ernst meinen, habe ich das dann schon so in diesem, mit diesem Filter von, ich soll jetzt lachen, aufgenommen und dann habe ich auch gelacht, weil manche Szenen sind ja wirklich absurd komisch. Aber halt auch so ein, wenn man versuchen würde, das ernst zu nehmen, kann man das, glaube ich, auch einen falschen Hals kriegen. Aber das irgendwann merkt man es dann doch, oder? Dass es zum Lachen gedacht ist.
Ja, das schon. Ja.
Aber ja, wenn man das nicht vorher liest, weiß ich nicht, vielleicht hätte es auch sein können, dass ich es falsch verstehe.
Ja, er fängt halt zu ernst an. Also er ist halt nicht...
Ja, schon diese Kriegssache und so, wo die dann zerschossen da rumliegen im Krankenhaus. Und dann kommt die Margot Robbie als Krankenschwester und spricht so, naja, halbwegs okay Französisch. Wo ich mir dachte so, ey, jeder Idiot merkt, dass das keine Französin ist. Das ist doch nicht euer Ernst. Ihr lasst doch die jetzt nicht eine Französin spielen. Und dann wird es zum Glück aufgelöst, dass es keine Französin ist. Ich habe gedacht, oh Gott.
Ich habe es nicht gemerkt.
Ich auch nicht.
Boah, ich habe schon ganz schön amerikanischen Akzent gehabt. Aber
naja, zu dem Amerikaner merkt man schon okay.
Unterschwellig kurz.
Ist gemerkt. Zu dem Zeitpunkt hast du doch schon gesehen, wie sie beim Rausfahren der Leiche in diesem Holzkasten irgendwie dreimal die Bänke rammen.
Ja, also stimmt.
Da muss man doch schon irgendwie
gut, das war diese, gut.
In diese Comedy-Schublade
abgeben. Ja, da war ich
ein bisschen vorsichtig.
Genau. Naja, ja.
Ja, aber also sonst, wenn der Film von Adam McKay gewesen wäre, hätte ich ihn durchgehend gehasst. Glaube ich.
Einfach nur, wenn derselbe Film steht, einfach nur ein anderer Name
auf dem Cover. Nee, das nicht, dann wären halt doch so ein paar Sachen anders gewesen, aber ich weiß, dass...
Ich habe schon wieder vergessen, was für Filme Adam McKay hat. Ich weiß, dass es...
Ach, die Don't Look Up. Aber. Don't Look Up zum Beispiel.
Ah, okay.
Der ist ja auch, nimmt sich so ernst und macht dann wieder Quatsch. Und das habe ich da total gehasst und hier fand ich das richtig, also passte gut rein und ich wollte halt auch keinen, oder... Ich habe jetzt keinen Whodunit erwartet und keinen, weiß ich nicht, Kriegsfilm oder keine Liebeskomödie oder Liebesfilm, sondern so, ja, mach halt. Und ja, ich hatte echt Spaß an dem Film. Also nicht lachen Spaß, sondern es hat mir wirklich durchweg gut gefallen.
Also mir hat er nicht wehgetan, aber ich habe es nicht sehr genossen. Und ich fand halt, dass es Verschwendung von Schauspielern war. Es war einfach so überbesetzt
das und nichts daraus gemacht. Aber dass die sich jetzt abnutzen oder was?
Ja, es war halt eine Verschwendung von Talent. Ah. So wenig daraus gemacht. Ich meine, gut, was willst du aus so vielen Leuten? Kannst du ja auch nichts Entsprechendes machen. Das ist ja völlig episch. Ich weiß nicht, ob ich jeden Film gesehen habe, der so gut besetzt war. Also es war ja irre eigentlich.
Ja, vor allen Dingen gab es ja dann so diese Szenen zum Ende hin, wo die halt dann auch alle in einer Szene auftauchen.
Ja.
Also wo sich
Chris... Das muss ein Drehtag gewesen sein, oder?
Ja. Aber auch wenn die schon bei diesem Vos, also bei Rami Malek und seiner Frau...
Den kann ich ja überhaupt nicht leiden.
Nicht?
Boah, in keinem Film. So, ich hasse den immer.
Ich sehe den so
Mr.
gerne.
Mr. Robot.
Ja, Mr. Robot allein.
Ja, stimmt, den habe ich ja nicht gesehen, ja.
Das ist so gut.
Befürchte, ich kann das allein deswegen nicht mögen. Ich mag den einfach nicht.
Aber dann ist es doch super, wenn du ihn nur von hier als Bösewicht kennst und dann als als Bond-Bösewicht und so, dann passt es doch für dich, oder?
Ja, und als Freddie Mercury.
Ja, und Freddie Mercury halt. Das ist das Problem.
Das ist ein Problem.
Das ist das für den Christoph das Problem.
Ja. Naja. Wollt ihr noch was zu dem Film sagen? Ich bin da eigentlich durch. Also. Ja, ich kann den nicht hassen, den Film, so nicht. Ich fand den nicht schlimm, aber ich fand den so unnötig.
Ich glaube, ich hätte ihn gerne im großen Kino gesehen. So eine Sneak, ja. Wenn du mit nichts rechnest, du weißt nicht, was kommt, und dann wird dir sowas vor die Füße geworfen.
So manche Bilder haben mich irgendwie so auch so an Wes Anderson erinnert. Also da gibt es diese eine Szene, wo sie sich, jetzt weiß ich gar nicht, mit irgendwem treffen sie sich da, ich glaube mit Voss, sitzen sie alle in so einem grünen Raum mit weißer Decke, und das wird alles so eigenartig, du denkst sofort, du bist irgendwie in Grand Budapest Hotel oder in French Dispatch oder sowas. Es ist so, die Art, wie die Bilder plötzlich aussehen und wie die Räume aussehen, alles wird so ein bisschen surreal und so ein bisschen eigenartig.
Auch in dieser Klinik.
Ja, die Klinik genau.
So geil.
Ja. Und so, ja, die Assoziation hatte ich so ein bisschen, aber ja, es ist, der Film kriegt jetzt bei mir auch nicht so eine wahnsinnig hohe Punktzahl, weil es halt, es hätte kürzer sein müssen, es hätte sich irgendwie auf eine der zwei, drei Storys konzentrieren sollen, und wahrscheinlich ist ja die in einem Text hatte ich gelesen über den Film, dass es so top aktuelle Thematik ist, von das umstürzlerische Tendenzen versuchen, die Demokratie zu untergraben und ein diktatorisches Ding zu installieren. Und ja, natürlich, das sind Themen, die haben wir in unserer aktuellen Zeit, aber irgendwie habe ich ihn nicht darauf hin gelesen, so irgendwie.
Echt,
oder?
Ich fand es total deutlich in der Mitte, nicht in der Mitte, gegen Ende.
Das, ja, ich fand sogar,
was die so gesagt haben, das könnte man halt 1:1 jetzt heute auch in Amerika wieder sagen.
Nee, nicht auch, sondern heute und damals nur. Nicht. Genau, okay. Das ist halt nur heute, und das passt eigentlich gar nicht auf diese Zeit von damals, also bin ich jedenfalls der Meinung. Halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Ist es wirklich so passiert, ja?
Ja, das ist so, nicht so, okay. Also die Geschichte davor ist natürlich nicht so passiert, aber diesen Typen, den
Ja, aber auch, dass es so eine Relevanz hat, dass es so gefährlich war. Also vielleicht,
ja,
weiß
ich schon,
so wenig
das,
drüber.
Das schon.
Ist es also, so, ja?
Ah, okay. Es ist sozusagen das eine Körnchen Wahrheit, was in diesem Film steckt, ist, dass es diese Szene ist ja auch im Abspann drin, wo das Original vom Robert De Niro Charakter quasi vorm Kongress sitzt und darüber aussagt, was die für einen Plan gehabt haben. Da drum herum ist natürlich ganz viel fiktiv, aber
ja, und war das auch so gefährlich, dass es, also hatten die wirklich so viel Einfluss?
Das habe ich nicht recherchiert, da kann ich dir jetzt wenig drüber sagen, aber das könnte man sich ja nochmal nachschlagen.
Müsste man mal. Naja, okay, ja gut, dann weiß ich da zu wenig drüber. Ich wollte noch sagen, mich hat es ein bisschen erinnert an Nightmare Alley, wahrscheinlich wegen der Optik. Und da fand ich aber, dass das eine durchgehende Story war, dass es einfach mehr aus einem Guss war. Was halt hier für mich ist das einfach zu zerfasert hier.
Ja. Stefan?
Soll ich jetzt Punkte geben?
Ja, ja, weiß nicht. Mach mal.
Ja. Ich werde hoch einstellen. Ich fand den Film toll. Ich saß am Schluss da und dachte so, ja, geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Den gucke ich mir jetzt nicht sofort wieder an, aber können mir schon vorstellen, dass ich mir in einem Jahr oder so dann durchaus nochmal ansehe. Jetzt ruft mich jemand an. Ich gebe 8,5 Punkte und gehe mal kurz ans Telefon.
Ich fand auch den Titel, dieses Amsterdam. Ja, ich verstehe, dass es ein Sehnsuchtsort für die ist und ein Symbol für ihre Freundschaft oder so oder für die Liebe. Aber eigentlich fand ich das zu belanglos, dieses, warum gerade Amsterdam? Also, weiß nicht, selbst das hat irgendwie für mich nicht so richtig gepasst. Also irgendwie passte da nichts für mich zusammen in diesem Film. Ich habe damals bei Nightmare Alley, habe ich gerade geschaut, 7,5 gegeben. So viel gebe ich hier sowieso nicht. Aber er sah schon gut aus und er hat mir nicht wehgetan. Es waren tolle Stars drin. Aber es ist einfach nicht mein Film. Ich gebe 6,5.
Okay, ah, das sind ja doch mehr, als ich jetzt gedacht hätte, dass du geben würdest. Also ich gebe ihm 7. Und ich hätte mir bei der Besetzung gewünscht, dass ich am Ende mit 9 da rausgehe.
Ich wollte gerade sagen, 7 von dir bedeutet 9 von mir.
Ja, so genau. Ja, aber 7 von mir bedeutet halt nicht 9 von mir. Und deshalb ist da noch Luft nach oben, die ich gehofft hätte, dass der Film die mitnimmt. Aber das hat nicht ganz gereicht. Aber trotzdem, ich hatte Spaß dran. Und ich konnte an verschiedenen Stellen lachen. Und in der anderen Zeit konnte ich mich daran ergötzen, wie toll die Bilder aussehen und wie viele Stars da einfach durchs Bild laufen. Und ich hatte da Freude dran.
Ja, ich sehe Anya Taylor-Joy auch immer gern.
Wobei sie eine furchtbare Rolle hat.
Sie ist echt fies, aber auch das ist gar nicht so selten bei ihren Rollen, dass sie manchmal ein bisschen fies ist. Sie ist halt, hat halt dieses extrem kühle, passt halt auch echt gut.
Diese Szene, wo sie sich bei Robert De Niro vorstellt, das ist in diesem grünen Raum, und die Hände schüttelt und quasi so sich nicht mehr davon lösen kann, seine Hand loszulassen.
Ja, ja, oh,
es ist so cringe und gleichzeitig so toll, wie Robert De Niro dabei guckt und wie eigentlich alle in dem Raum gucken. Es ist das großartig, diese Szene. Und gleichzeitig, so, es tut so weh, dazu zu gucken.
Ja, dass sie nicht abgeleckt hat, war aber auch alles.
Ja, das war alles, genau.
Ja, fantastisch.
Ja.
Ja, du hast gesagt, es ist noch viel Luft nach oben. Ich bin gespannt, ob einer unserer weiteren Filme, die wir heute haben, diese Luft nach oben noch füllen kann, weil wir haben wirklich noch eine lange Liste vor uns.
Genau, aber jetzt können wir die
jetzt
Zeit,
trinken wir erstmal was.
Bis der Stefan zurückkommt, überbrücken mit Alkohol.
Ja.
Haben die getrunken in dem Film? Wahrscheinlich schon.
Ja, die haben, doch, diese Verschwörer haben so eine dunkle, ich denke, es war Cognac, aus Cognac-Schwenkern getrunken.
Interesting. Also, habe ich nicht
eine dunkle Flüssigkeit. Doch, da haben die doch so angestoßen mit so ganz runden kleinen Cognac-Schwenkern.
Ach,
oder
ja,
auch der
stimmt.
General.
Ja, ja, in diesem Hinterraum da unter der halben Treppe, ja, ja.
Ja. Ich habe allerdings keinen Cognac hier. Ich habe eben ungefähr einen halben Liter Fencheltee getrunken, weil ich mich vorhin massiv überfressen habe. Wie du weißt.
Da hilft so sehr Fencheltee?
Ja, es hat ziemlich gut geholfen.
Ich würde da Schnaps trinken dann.
Auch das, ja, Kräuterlikör oder Kräuterschnaps sollte man da trinken. Ja, deswegen habe ich hier einen ich glaube, es ist ein Kräuterlikör, der heißt Hochhaut, keine Ahnung, irgendwas Holländisches, weil wegen Amsterdam, ne? Deswegen Ach holländischen so. Kräuterlikör.
Und die Idee hätte ich auch alleine kommen können, holländische Sachen zu trinken, bin ich halt nicht, aber gut.
Es steht drauf, dass 74 Kräuten drin sind, voll und stevig mit Geneverbessen, was wahrscheinlich Wacholderbeeren heißt, nehme ich an. Ah, werden auch Wacholderbeeren abgedingst. Und der heißt Bärenburg. Ich nehme an, das Hochhaut ist nur die Marke. Nehme ich an. Bärenburg. Und es ist irgend so ein Kräuterlikör auf Wacholderbasis, irgendwie sowas. Ja, und ich hoffe, das hilft genauso gut wie der Fenty-Tee, sodass ich, aber ich bin schon nicht mehr so kurzatmig wie vorhin, also vorhin war es schlimm. Ich bin gescholten worden von meiner
Frau. Macht ja auch nicht nur der Tee, sondern auch die Zeit.
Dass das ja, klar. Geht.
Bei mir gibt's Boulevardier mit Elijah Craig, Campari und immer noch diesem Vernet Vermouth. Und das wird hoffentlich gut. Stefan, was gibt's bei dir?
Ja, ich bin jetzt irgendwie 2 Tage, ich weiß nicht, ob ich das vorher oder jetzt gerade erzählt habe, krank gewesen. Nee, habe ich eben in der Sendung erzählt und trinke deswegen nur Wasser. Ich habe heute Mittag nochmal Ibo genommen, weil mir irgendwie der Kopf ganz schön zu war. Und
deutsches oder französisches Wasser?
Germania-Brunnen, Klassik.
Und das klingt sehr deutsch.
Aus Bad Vilbel. Also hier irgendwo.
Ah, schau mal, einer guckt.
Um die Ecke sozusagen. Aber ich muss jetzt mal kurz diese Kapitelmarke entführen. Ich habe heute Mittag dieses Chat-GPT ausprobiert.
Hast du die Kapitelmarke überhaupt schon gesetzt?
Ja, natürlich.
Okay.
Ich habe beim Telefonieren mit halbem Ohr mitgehört, was ihr geredet habt.
Okay.
Ja.
Chat-GPT?
Mhm.
Ja.
Das ist diese AI.
Schon klar, ja.
Künstliche Intelligenz, genau, AI. Ich wollte jetzt eine Mischung aus KI und AI machen und dann ist es AI, nee, falsch.
KI?
Genau. Und habe halt gefragt, so, ja, für einen Filmabend mit einem Film, der in den 30ern in New York spielt, suche ich 2, 3 Cocktails. Hast du Empfehlungen? Und dann antwortet mir, hier habe ich Empfehlungen, Manhattan, Bourbon oder Rye, Wermut, Angostura, Eiswürfel, Kirsche zur Garnitur. Ist okay. Dann kommt das Problem. Gießen Sie Whisky, Wermut, Bitter in ein Mischglas, füllen Sie es mit Eiswürfeln, schütteln Sie das Glas kräftig und gießen Sie den Inhalt in den Tumbler. Wenn ich so ein Mischglas schüttel, ist halt nichts mehr drin.
Man könnte sagen, vielleicht vorher noch die Handfläche oben drauf machen. Ja,
keine Ahnung. Genau. Dann schlägt er mir noch Martini mit 4:1, was ich auch echt ein ambitioniertes Verhältnis. Und
ich meine, auch mal ganz, ganz abgesehen davon, dass der Drink ja nicht mal geshakt wird, wenn man den Shaker benutzt. Also, aber
ja, ja, genau. Den Martini soll ich genauso machen, also auch schütteln, das Glas kräftig schütteln und mit einer Olive garnieren. Und dann noch ein Old Fashioned mit Zuckersirup und Angostura, also schon eine Zimtstange zur Garnitur und der baut den im Glas. Okay. Finde ich
Old Fashioned würde ich auch im Glas bauen, ihr nicht?
Ja, ja.
Ja, ja, schon, aber
je nachdem, wenn ich vier machen muss.
Ohne Zimtstange.
Genau.
Keine schlechte Idee mit der Zimtstange.
Ja.
Mhm. Und dann unbezahlbar.
Hab ich zurückgeschrieben, so ein Manhattan-Cocktail oder Martini sollte nicht geschüttelt werden. Das ist richtig. Ein Manhattan-Cocktail oder Martini sollten gerührt und nicht geschüttelt werden.
Warum sagst du mir das dann, du Depp?
Um die richtige Konsistenz und Textur zu erreichen. Das ist schon echt altklug.
Es gibt, ich habe.
Aber warum schlägt der das dann vor?
Und dann, Achtung, irre, oder? Dann habe ich ihm geschrieben, so, du hast mir eben das Rezept für ein Manhattan gegeben. Magst du es korrigieren? Ja, gerne. Hier ist das korrekte Rezept für einen Manhattan-Cocktail.
Was für ein Arschloch. Dann schreibt er, ich hasse ihn.
Zwei Unzen. Oben hat er auch schon Unzen? Nee, da hat er Teile geschrieben, glaube ich. Ja, Teile. Jetzt schreibt er mit Unzen. Whisky, Wermut, Angostura, bla. Alle Zutaten in ein Rührglas geben, mit Eiswürfeln ausfüllen und gut rühren. In mein Martini-Glas abseihen, geschenkt. Und Kirsche garnieren. Danke, da habe ich mich noch bedankt. Dann kannst du mir das Rezept bitte noch in europäischen Maßen nehmen? Ich kann Unzen nicht messen.
Nicht ausstehen.
Ja, kein Problem. Hier ist das Rezept für einen Manhattan-Cocktail in Millilitern. Und dann hat er mir das gegeben. Also. Aber ich fand es halt auch cool, dass er drauf reagiert. Also, dass ich nicht ihm sagen musste, hier, ich meine jetzt das da, sondern, also, das Rezept habe ich nur geschrieben und nicht das, den Manhattan nochmal. Mhm. Ich habe es nämlich oben mit was anderem probiert. Da habe ich ihn nach Rum Diary gefragt, habe aber Rum Dairy geschrieben, also Joghurt oder Milchprodukt im weitesten Sinne.
Mhm.
Und dann geht er halt ab auf Rum Dairy und bla bla bla. Und dann sage ich, nee, sorry, ich meine Diary. Das ist ein Buch und was ein Film ist. Ach ja, von Diary habe ich auch schon gehört. So, nee, Alter, Rum Diary. Also da hat das nicht gerafft. Aber unten bei den Manhattan hat er das echt gut.
Ich würde den so hassen.
Ich fand es total spannend.
Ich habe irgendwo, ich glaube, noch auf Twitter, bevor ich da weg bin, gesehen, da war ein Screenshot, wo einer den so lange im Kreis korrigiert hat, dass sich so wie bei dir auch, wo er sich dann entschuldigt und sagt, ja, das ist richtig, dass so, ich habe eigentlich gerade Quatsch erzählt. Und dann hat er ihn im Kreis getrieben, wo er dann quasi am Ende wieder da ankommt, dass er sagt, ja, das ist Entschuldigung, dass ich am Anfang kompletten Blödsinn geredet habe, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist schon sehr interessant, wie lange Unterhaltungen du mit dem Ding aufrechterhalten kannst.
Also auch, und wie er reagiert. Also, das ist schon, ich finde es super spannend. Also, weil es halt ein Computer ist. Es ist halt nicht.
Ja, klar.
Und es wirkt halt fast so wie ein Mensch. Warte mal, hier oben hat er auch noch was Lustiges gesagt. Ach, da habe ich noch kurz nach einem Sazerac gefragt. Den hat er auch. Gießen Sie. Ja, in ein Mischglas und füllen Sie es mit Eiswürfeln auf, schütteln Sie das Glas, okay. Und dann gießen Sie den Inhalt in ein vorgewärmtes Tumblerglas ohne Eis. Vorgewärmt. Oh, ich weiß es nicht.
Fantastisch. Das ist ein bisschen garstig.
Vorgewärmt. Temperiert halt. Ja.
Ja.
Sehr schön.
Und auch wenn man hin und her springt zwischen Deutsch und Englisch, also er merkt es nicht immer, aber man kann ihm sagen, so hier, sag mir das gerade nochmal auf Deutsch. Da habe ich ihn auch irgendwas gefragt, das hat er mir auf Englisch erzählt, da habe ich gesagt, so, kannst du es gerade nochmal auf Deutsch sagen? Und dann sagt das halt nicht dumm übersetzt, sondern sinngemäß das Gleiche.
Ja, okay.
Also, genau, da habe ich ihn nach Ted Lasso gefragt und dann hat er mir erst das Englisch erzählt und dann das nochmal auf Deutsch.
Hm.
Ja. Okay.
Also warum er das sagt, wenn er, also dass er solche Effekte hat, dass du, wenn du ihn mit noch einem Tipp in eine andere Richtung stößt, dass er dann zu völlig anderen Antworten kommt. Was dich gerade so gewundert hat, Christoph, wenn du dir überlegst, auf wie vielen verschiedenen Quellen der gelernt hat und wenn du dir vorstellst, dass der das wie so, ja, das ist schwer in Worte zu fassen, wenn du dir vorstellst, dass es wie so Haufen clustert oder sowas und greift halt einmal in den einen Haufen rein und baut sich aus dem gemischten Inhalt all dessen, was er jetzt für relevant für deine Frage hält, eine Antwort. Und dann gibst du ihm noch eine zusätzliche Information und die triggert dann, dass er jetzt sich denkt, oh, dann ist vielleicht der Haufen hier drüben doch besser und dann zieht er sich da eine Antwort raus. Da kann halt was völlig anderes drin sein. Und dann,
ja, das hatten wir vor ein, zwei Folgen, glaube ich, ähnliches Thema mit, wie ich Alexa nach Dinosauriern gefragt habe. Da war es ja, genau, ja auch ähnlich. Ja.
Genau.
Und, mal das. Je nachdem, wie ich die Frage gestellt habe, hat er völlig unterschiedliches erzählt.
Genau. Und das ist echt interessant, weil es halt trotzdem manchmal so kohärent wirkt, als ob du mit einer derselben Person redest, obwohl du vielleicht kriegst du Antworten aus dem Gelernten aus, was weiß ich, diesen 5000 Webseiten und dann die nächste Antwort stammt aus irgendeinem völlig anderen, also ist destilliert aus einer anderen Ecke des Internets.
Ja. Auf einem anderen Jahrzehnt vielleicht auch.
Vielleicht, ja.
Ja. Ja. Ja, und das mit dem Shaken geschenkt. Also es gibt ja auch genug Cocktailbücher, wo auch in Manhattan geshaked wird. Also.
Hätte man halt, bevor man sie diesem Ding zum Fressen vorwirft, verbrennen sollen.
Ja, gut.
Ja, es weiß halt nicht, was richtig und falsch ist. Ne? Es weiß nur, dass es das gelernt hat. Im Zweifel lernt es auch Postillon-Artikel. Also weiß man nicht. Ne?
Fantastisch.
Auch eine schöne Idee.
Die Onion. Ja. Es wird eine Menge der Onion gelernt haben, vermutlich.
Das ist cool.
Okay, ja gut. Also so viel zur Droge der Wahl mit AI. Jetzt geht's weiter mit Tenet.
Oha.
Der jetzt ganz neu auf Netflix ist und wir deswegen, ach nee, wir haben ihn geguckt, weil der Christoph festgestellt hat, dass er gerade bei Amazon rausläuft.
Dass wir noch schnell schauen sollten.
Ja.
Wenn wir noch nicht geschaut haben. Zwei Wochen später war er bei Netflix.
Ja, das Tage.
Hing vielleicht miteinander zusammen.
Ja, ja, also Quatsch.
Ja,
ja. Wie habt ihr zum ersten Mal geschaut?
Ja, ja,
oder habt ihr
mal gesehen?
Ja, ich auch. Also wir sind alle drei, haben unter irgendeinem Stein gelebt die letzten 3 Jahre oder wie lange es den schon gibt.
Wir waren ja nicht im Kino.
Ich habe den immer abgespeichert gehabt, weil ich irgendwie so in, ich weiß gar nicht, damals in irgendwelchen Kritiken oder so gehört hatte, ist schwierig, ist kompliziert und manche hassen ihn und manche finden ihn toll. Und
genau,
dann
ich ja, auch, ja, total.
Ja, das muss ich irgendwann mal, aber
Geister.
Muss ich eine ruhige Minute haben und so, das ist bestimmt anstrengend und dann habe ich ihn immer vor mir hergeschoben und habe es dann doch nie gemacht und ja. Jetzt hast du uns dazu genötigt und dann ist okay.
So bin ich auch eingestiegen, so, boah, das wird jetzt bestimmt total die harte Kost.
Ich glaube, bei Daniel war doch das mal eine Frage, oder? Ob für oder gegen Tenet, oder?
Echt?
Irgendwie so, ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass es so eine Frage mal gab. Tenet oder nicht Tenet? Und, seid ihr Tenet oder nicht Tenet?
Dazu kommen wir später.
Also ich bin nicht Tenet.
Du bist nicht Tenet? Also ich habe zumindest sehr viele Notizen gemacht im Laufe des Films. Normalerweise schreibe ich so, weiß nicht, 3 oder 4 Stichpunkte zu einem Film auf für unsere Besprechung. Und hier habe ich, glaube ich, irgendwie 15 gemacht oder sowas.
Okay, was ist deine erste?
Schlecht synchronisierte Russen.
Meine ist effekthaschend. Was ist deine zweite?
Ich habe mir nur
Stefan, hast du auch eine?
Ich schlechte Synchro insgesamt steht hier noch.
Hä?
Hast Stefan, du was Deutsch hast du geguckt,
oder was?
Kurz, dann habe ich auf Englisch umgestellt.
Ah, okay.
Stefan, was hast du für ein
Ich habe geschrieben, man muss sich konzentrieren.
Oh ja.
Okay, was habt ihr als zweites aufgeschrieben?
Ich habe da noch Bond-Fragezeichen.
Ich habe Pseudo-Klug und so geht's dann bei mir weiter.
Okay.
Ah, ja. Okay, dann hatte ich auf dem, ja. Ja. Dann hast du den Film.
Klar. Ja, genau. Das war, also ich fand... Genau, pseudoklug, eigentlich dümmlich steht als nächstes. Ich fand das so, der will einem diese Idee, ja, okay, gehe ich noch mit, aber ich habe dann ganz oft das Gefühl, dass sie nicht ganz so wahnsinnig konsequent ist, dass sie auch eigentlich gar nicht so gut ist, dieses irgendwie ein Material, was falsch rum in der Zeit ist, was man extra gemacht hat und dann andersrum und dadurch kann man dann ja Zeitreisen machen und so. Das war dann auch nicht sehr konsequent, ja, dieses Thema, sie können diese andersrum gepolte Luft nicht atmen, deswegen brauchen sie so Dings. Das galt mal, dann galt es auch mal wieder nicht. Am Ende gilt es doch dann nicht mehr, oder? Oder habe ich das falsch irgendwie?
Ich habe das Gefühl, es galt immer die ganze Zeit.
Es ist sehr konsequent durchgehalten.
Ist das am Ende wirklich konsequent?
Die meisten, naja, ist, das habe ich auch gedacht, aber wenn du dann nochmal zurückspulst und dir das nochmal anguckst, dann drehen die sich halt wieder um. Das heißt, die
aber am Ende unterhalten die sich doch. Und am Ende unterhalten die sich doch. Und der eine ist rückwärts, der andere ist vorwärts.
Nein, die laufen alle vorwärts in der Zeit. In dem Augenblick. Also wir sollten vielleicht erstmal zusammenfassen für die Leute, die jetzt hier in die Besprechung reingestolpert sind, um was es in Tenet eigentlich geht. Ja gut,
wir sind die letzten drei, die ihn noch nicht gesehen haben wahrscheinlich.
Weiß ich nicht. Ich glaube, wir alle
zwei. Die zwei anderen, die noch, ja, die warten,
auch noch nicht
kurz besprochen hat und dann erst den gucken oder
so,
nicht.
So wie wir alle drei den vor uns hergeschoben haben, gibt es mit Sicherheit noch mehr da draußen. Wenn die Zufälligkeit bei uns dreien schon so ist, dass wir den alle damals nicht genommen haben.
Also ich habe ja im Endeffekt gerade gesagt, um was es geht. Es geht im Grundsatz darum, dass bestimmtes Material, was irgendwie hergestellt wird auf irgendeine Weise, sich andersrum durch die Zeit bewegt. Also entgegensetzt durch die Zeit bewegt. Und dass man sich auch selbst da dem irgendwie anschließen kann in irgendeiner Form und dann halt auch in der Zeit zurück sich bewegt. Und das passiert so nebeneinander her. Also du siehst dann plötzlich Leute, die rückwärts laufen und Autos, die rückwärts fahren und Kugeln, die wieder in den Lauf hineingehen. Und wenn du von denen getroffen wirst, dann ist das ganz schlimm und so. Okay, mache ich gleich. Und dann halt große, ja, Verschwörung, großer Bösewicht, extremer Bond-Bösewicht, der die Welt in den Untergang führen will. Und das
ist von Kenneth Branagh und
genau.
Der
und
vorhin
gilt
schon
es zu verhindern.
John David Washington ist unser Hauptprotagonist, der in dem Film auch nur der Protagonist heißt. Mhm. Und der
wird begleitet
von einer CIA-Geschichte ist oder so, mindestens wirkt es am Anfang auch so auf uns. Mhm. Der Film beginnt in der Ukraine in einem Opernhaus und bewegt sich danach so ein bisschen über die ganze Welt. Also sehr bondig alles. Und
genau, und der wird begleitet von Pattinson, also hier den aus dem Vampir, der Wolf,
genau.
Blödsinn. Genau.
Genau. Und
die Frau habe ich schon wieder vergessen, irgendeine Frau ist noch dabei.
Elizabeth Debicki spielt eine Frauenrolle namens Cat, die ich enorm dünn aufgetragen fand, diese Frauenrolle. Mm, die ist zwar irgendwie ziemlich, ziemlich präsent, also du kennst sie wahrscheinlich aus The Crown als Prinzessin Diana. Und
das habe ich nicht zugeordnet, aber ja, sie kam mir unheimlich bekannt vor.
Cloverfield Paradox hat sie noch mitgespielt, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich sie noch herkennen müsste. Dafür, dass das die zentrale Figur ist, die zentrale Frauenfigur, hat die genau zwei Funktionen. Misshandelt zu werden und immer traurig reinzugucken und zu sagen, oh mein Sohn, was ist denn mit meinem Sohn? Das ist irgendwie ihre gesamte Daseinsberechtigung. Das fand ich jetzt so als Frauenrolle für einen 2020er Film ein bisschen dünn, muss ich sagen.
Mhm. Ja.
Aber trotzdem, ich finde, der macht dir halt einen Knoten in den Kopf und das ist ja schon auch irgendwie...
Macht er das wirklich? Ich habe immer das Gefühl, ja, das macht der mit der Brechstange halt. Aber ich fand's so...
Der Film oder die Filmemacher haben halt einfach länger Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Ich glaube, wenn man eben die Zeit hätte, auch mal so intensiv darüber nachzudenken, dann läuft dieser Film einfach vorwärts für einen ab. Aber das ist schon, was der Christoph, was du wahrscheinlich sagen wolltest, dass dieser Knoten eben durch, also für mein Gefühl entsteht dieser Knoten durch Unwissenheit, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde, weil ich habe mich beeindrucken lassen.
Die Frage, die immer wieder diskutiert wurde und die ich finde, die man stellen muss, ist es die Aufgabe des Films, sicherzustellen, dass ein aufmerksamer und durchschnittlich intelligenter Zuschauer in der Lage ist, den Film beim ersten Mal zu verstehen? Oder ist es okay, einen Film zu machen, den man ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal sehen muss, um ihn zu begreifen. Und wenn man der Meinung ist, dass solche Filme, die man 2, 3, 4 Mal sehen muss, dass die auch eine Daseinsberechtigung haben, dann und dass man sowas vielleicht gut findet, dann kann man das feiern, das Ding. Wenn du natürlich sagst, ich habe 18 Euro für einen Kinobesuch ausgegeben, ich gehe da rein und sehe 2 Stunden lang für meine 18 Euro einen bildgewaltigen Unfug und am Schluss gehe ich da raus und stelle fest, ich habe nichts verstanden und es war nicht meine Schuld, weil ich bin nicht doof und ich war die ganze Zeit wach und ich habe aufgepasst und habe mir redlich Mühe gegeben, aber ich kapiere es einfach nicht, weil es der Film nicht so angelegt ist, dass ich es kapieren kann beim ersten Versuch. Und das, dann muss ich nochmal 18 Euro bezahlen, um eine zweite Chance zu bekommen, wenn ich jetzt mal ganz gemein bin und ihr nicht auf Streaming irgendwo zur Verfügung steht, wo ich einfach wieder Play drücken kann, dann kann man natürlich da auch mit einer gewissen Hasskappe rausrennen, glaube ich.
Aber so ging mir das nicht. Also ich fand den einfach nicht so klug. Also und ich fand ihn auch nicht so schwer zu verstehen. Ich fand den, man sieht halt, was er tut. Also ich hatte auch häufig das Gefühl oder hin und wieder das Gefühl, dass er nur so tut, als würde er das tun, was er tut. Also zum Beispiel ist da eine Szene, da kämpfen die irgendwie in so einem Gang und ja, wird auf dem Boden entlang geschleudert und irgendwie sowas, gell? Da hatte ich das Gefühl, dass es vorwärts und rückwärts beides komisch aussah. Weil das ist ja im Endeffekt das, was der Film hauptsächlich macht, indem du Leute rückwärts laufen und rückwärts sich bewegen siehst, während andere sich positiv, also sich vorwärts bewegen, das wirkt ja komisch irgendwie, ja, wie bewegen die sich denn, gell? Und da hatte ich das Gefühl, dass der da am Boden entlang geschleudert wird, in beide Richtungen komisch aussah. Das wird ja am Anfang so gezeigt und dann 10 Minuten später andersrum. Und da habe ich gedacht so, ja, Moment mal, also es kann doch nicht sein, dass ich jetzt vorwärts und rückwärts über die gleiche Figur stolper, da stimmt doch was nicht. Vielleicht hat er irgendwie overacted oder ich weiß nicht, irgendwas hat mich da gestört. Also
die Bodenrutschszene ist mir auch aufgefallen, aber der Rest von dem Kampf, finde ich, sieht ganz okay aus, dass man mal sozusagen die eine Figur läuft vorwärts in der Zeit, die andere Figur läuft rückwärts in der Zeit und einmal sehen wir es aus der Perspektive der Vorwärtslaufenden und einmal aus der Perspektive der Rückwärtslaufenden und dadurch wirkt jeweils die andere Figur
komisch,
weird. Aber diese Sache am Boden, die fand ich auch in beiden Richtungen weird, das stimmt.
Ja.
Weil das ist irgendwie eine ganz Eigenart, der krabbelt so rückwärts vor dem anderen weg.
Ja,
aber
das hat nicht gepasst irgendwie.
Ganz seltsam,
gab es bei diesem Endkampf am Ende, gab es das auch irgendwie mit diesem Auto oder so. Also es war auch irgendwas, wo ich mir dachte, so, das ist irgendwie, nehme ich euch nicht ab, ja.
Dieser Endkampf, hast du einen einzigen Gegner gesehen? Gegen wen haben die da gekämpft?
Gute Frage, ja.
Es gibt Blue Team und Red Team und die kommen da aus ihren Containern raus. Wieso müssen die überhaupt in verdammten Shipping-Containern unten an Helikoptern hängen, in das Einsatzgebiet gebracht werden? Was ist das für eine bekloppte Idee? Der berühmte schusssichere Shipping-Container. Ich glaube, da kannst du mit dem 22 Kaliber von letzte Woche durchschießen durch das Ding. Also gut, das war schon mal blöd und dann rennen die da rum, die einen vorwärts in der Zeit, die anderen rückwärts und es gibt keinen Gegner. Du siehst keinen Gegner. Und Häuser machen irgendwas, explodieren vorwärts, explodieren rückwärts.
Ja, als Eye-Candy, nur Eye-Candy.
Genau.
Und das hatte ich überhaupt in diesem Film so oft das Gefühl, dass dieser Hauptplot und diese Hauptmechanik nur dafür da ist, dass es Eye-Candy produziert. Und dass man sich so tun kann, als hätte man den Film nicht verstanden. Dass man sich selbst einredet, oh, der ist deep, den habe ich nicht so ganz verstanden. Aber in Wirklichkeit ist er einfach nicht wahnsinnig konsistent und ist eigentlich ziemlich platt. Wie der Stefan gesagt hat, wenn man da 3 Minuten drüber nachdenkt, ist es halt dann doch einfach ein Film, der in eine Richtung läuft und der halt ein paar Plotholes hat, weil die hat er schon auch. Ich meine, diese Sache am Anfang, wo ihm erklärt wird, wie das mit diesem Falschrum durch die Zeit funktioniert, das ist ja kompletter Quatsch. Diese Kugeln, die praktisch eher dadurch, dass er durch seinen Willen oder so, sorgt er dafür, dass die ihm entgegenkommen oder so? Wie macht er das, dieses am Anfang, wo ihm ja beigebracht wird, wie man rückwärts schießt? Ja,
das ist doch Quatsch. Dann.
Genau. Ja, genau, du spürst, was ist denn das?
Wie macht dein Finger das mit dem Abzug?
Das widerspricht doch komplett dem...
Und ja. Wenn du da gerade dabei bist, die finden diese diesen Stein und in dem Stein sind die Kugeln drin. Und dann haben sie eine Waffe, ob das die Waffe ist, aus der das Ding abgefeuert wurde, ja, oder nicht.
Die halten das da drauf und die Kugel flutscht da rein.
Die Kugel flutscht da rein. Wo kommt die Hülse her? Nur mal so kurz in den Raum gefragt. Wo ist die?
Das meine ich nämlich. Das ist so, so ganz zu Ende gedacht ist er dann doch.
Aber das Geile ist,
dass der Überforderte den Zuschauer mit allem anderen, so dass man darüber dann nicht mehr so genau nachdenkt.
Ja, in dem Film gibt's eine Szene, wo sind die in diesem Container, wo sie dann mit der Isolationsfolie sich von der falschen Luft isolieren. Und da reden sie so ein bisschen darüber. Und da sagt der eine zu dem anderen, don't try to understand it, feel it. Und das ist die Line des Films, ja. Das ist die Line. wo der Regisseur dir sagen will, wie du damit umzugehen hast.
Genau. Denk nicht so drüber nach hier. Sieht doch geil aus hier. Fühl's einfach. Ja, und das ist mir zu wenig. Also.
Und dann habe ich hier noch eine Notiz aufgeschrieben. Hier steht Mac-Algorithmus.
Was?
Also, ich wollte ein Kunstwort aus Algorithmus, so hieß ja dieses komische Ding, um was es ging, und MacGuffin bauen.
Ach so, ja.
MacAlgo.
Der MacAlgo. Das war doch mal der größte MacGuffin der Filmgeschichte, oder? Dieses Teil wurde uns die ganze Zeit berichtet als voll wichtig. Und dem rennen wir dem hinterher und zwischendurch haben wir es dann und dann bauen wir es auseinander und es ist nur so ein langes Stück Metall. Und what? Also das ist schon ein bisschen schwierig. Kenneth Branagh spielt schon wieder einen Russen. Hat er ja, glaube ich, in so einem Jack Ryan-Film schon mal gemacht und macht er irgendwie öfter mal. Weiß ich auch nicht, warum der so geil drauf ist, immer russische Bösewichte zu spielen. Aber macht er gut. Also, ich finde auch, die Kenneth Branagh-Figur ist tatsächlich von dem, was wir über die Figuren wissen, wo wir das Gefühl haben, kenne ich die Leute, denen ich dazu gucke, irgendwie ein bisschen. Habe ich das Gefühl, ich habe den kennengelernt. Da ist der Bösewicht tatsächlich die dreidimensionalste Figur von allen. Der hat eine Frau, der hat einen Sohn, der hat ein Schiff, der hat eine Agenda, der hat ein Problem, der hat alles irgendwie und der ist dreidimensional. So unsere
Im
Hauptfigur,
Gegensatz
die
zum
heißt
Protagonisten, ja,
der heißt
gar
Protagonist,
nichts.
Der hat nicht mal einen Namen, ja. Nee,
hat nichts.
Der hat keinen Namen, der hat keine Vergangenheit, der hat
kein Charakter.
Genau, das ist also, der ist hohl wie nur irgendwas. Über die Frauenfigur habe ich vorhin schon gelästert. Also das ist so, die Figuren, zu denen ich halten soll, über die weiß ich nichts. Und der Vampir auch nicht hier. Also man ist regelrecht froh, wenn mal Michael Caine auftritt, weil man sich dann irgendwie zu Hause fühlt. Der darf dann ein bisschen über englische Dinge meckern. Und es wird ganz viel der Plot erklärt, ne? Also die erklären sich ja dauernd gegenseitig, wie es weitergeht und was sie jetzt vorhaben und sitzen dauernd zusammen und erzählen sich gegenseitig, was sie jetzt verstanden haben. Also das ist schon anstrengend auch.
Irgendjemand hat noch mitgespielt, auf den ich hinweisen wollte. Ich komme nicht mehr drauf. Schade. Ich glaube, es war der ihnen da die Mission erklärt und der dann praktisch mit ihm auch hier die Sonderfunktion im Krieg am Ende einnimmt. Wer war das? Es war irgendjemand Besonderes. Ich komme nicht mehr drauf.
Weiß ich nicht mehr.
Naja, egal. Ach ja.
Ich wollte euch noch was über den Hauptdarsteller erzählen.
Ich habe noch hier aufgeschrieben, übrigens, Schauspielerei, Schultheater.
Echt? Fandst du so schlimm?
Ich fand's schlimm.
Du schlecht synchronisiert im Deutschen.
Ich habe es Englisch geschaut.
Ja. Die Musik ist fantastischerweise von Ludwig Göransson, die fand ich auch wirklich gut. Das ist der Typ, der jetzt irgendwie so als der neue Hans Zimmer gehandelt wird.
Ja, aber es war auch so effekthascherig, gell? Also.
Der hat auch der macht jetzt ganz viel Star Wars Musik hier. Mandalorian hat er gemacht und ich glaube Andor auch.
Ach, ich weiß wieder, wer es war. Hier, Aaron Taylor Johnson, der ja ganz heiß als der neue Bond gehandelt wird.
Hoffentlich nicht.
Wenn es nicht Ana de Armas wird.
Ja, bitte, dann lieber Ana de Armas. John David Washington hingegen, wie gesagt, nicht nur der Sohn vom Denzel, sondern, und das wird euch jetzt freuen, hat 2007 für die Hamburg Sea Devils in der NFL Europe gespielt.
What?
Und dann noch in der Saison zu Rhinefire gewechselt. Und jetzt ist er wieder Hollywood-Schauspieler.
Was?
Ja, ist cool,
das
oder? Das
wusste ich. Das wusste ich nicht. Sehr cool. Also ich finde ihn gut.
Ja, der ist, also der macht sich schon gut. Der könnte auch, also so mit der Darstellung hat er sich ja für Bond auch irgendwie beworben, oder? Mit
Tank. Ja, aber es ist halt viel zu flach. Ja. Es ist, wie du es halt sagst, es ist charakterlos, völlig charakterlos. Und auch ja, kein gut, Charisma das ist der, und...
Ja, weiß nicht, so coole Action konnte er schon.
Ja, aber stell dir diese Bond-Szene mit Ana de Armas vor. Ja, ich meine, die hat ja selbst den tatsächlichen Bond an die Wand gespielt. Und was macht die mit dem? Die verspeist ihn zum Frühstück, gell?
Also das genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Ja, vor allen Dingen in Amsterdam war der jetzt auch wesentlich schwächer.
Ja, das stimmt.
Also da ja,
hier war er charakterlos und in Amsterdam ist er noch schwächer. Also, was sagt das über ihn aus?
Nee, aber hier hat er gefühlt auch gespielt. Ich fand, in Amsterdam hat er irgendwie 4 Gesichtsausdrücke gehabt.
Ja, das stimmt.
Und aber uns 3 nicht gezeigt. Also, das fand ich, also so toll ich den da fand, aber.
In der Szene in Mumbai, wo sie da auf das Haus rauf wollen, sagt er irgendwie, das ist definitiv Bungee springbar. Habe ich aufgeschrieben, ja. Ist this a word? Bungee springbar, was? Aber gut, dann machen sie Reverse Bungee Jumping, was natürlich auch wieder
genau Unsinn war.
See what you did there, see what he did there, so hier von wegen Reverse,
ja, verstehst du? Genau. Ja.
Brüller.
Alles klar. Nee.
Das Lustige ist, wenn du dir so YouTube-Videos anguckst, die dir sagen, irgendwie so Tenet Explained oder so, oder Tenet The Complete Timeline oder sowas, kannst du googeln, dann findest du ganz viele Videos, die dir quasi dieses rückwärts laufende Zeug an die richtigen Stellen zusammenbauen. Da muss man schon sagen, sie haben über enorm viel nachgedacht und sie haben enorm viel beachtet, was dir beim ersten Mal gucken auf jeden Fall durchfliegt. Und wie gesagt, zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wie fühlst du dich, wenn du da 18 Euro im Kino für ausgegeben hast, aber trotzdem, wenn du das jetzt im Nachhinein versuchst zusammenzubauen, dann ist ganz viel bedacht worden, was du im ersten Sehen nicht denkst, dass es bedacht worden ist. Die Frage bleibt aber, macht das den Film besser? Oder
ja, genau.
Ist es nur für die YouTube-Fans?
Augenwischerei, ja. Nee, ich finde, es macht ihn eher schlechter. Es ist halt, es lenkt von allem
temporale,
ab.
Temporale Zangenbewegung.
Oh, die Zangenbewegung. Ihr wollt mir verarschen. So ein Quatsch. Es war nur so Quatsch. Ja. Also ich fand, also, was mich eigentlich am meisten gestört hat, war dieses dauernd zu tun, als wäre das klug, was man da von sich gibt. Ja, es ist einfach ein Actionfilm, der gut aussieht. Da gehe ich ja schon mit noch. Also, okay. Aber der ist nicht so klug, wie er tut. Und der ist nicht so deep. Der ist überhaupt nicht deep.
Ah. Ja, es ist ein bisschen verwirrt geschnittener Heistfilm, wenn du so willst.
Ja, genau. Ja. Nee, ich bin nicht Team Tenet. Ist leider so. Kann man nicht anders sagen.
Bin hin und her gerissen. Er hat mich zumindest dazu animiert, danach diese ganzen YouTube-Videos zu fressen, um rauszukriegen, was ich alles nicht verstanden habe und ein bisschen besser meinen Kopf darum zu wickeln. Aber es hat am Ende nicht dazu geführt, dass ich danach dachte, jetzt habe ich es verstanden, was für ein toller Film, mein neuer Lieblingsfilm oder so. Das definitiv nicht, sondern so, ja, okay, jetzt habe ich gesehen, was ich beim ersten Mal nicht gesehen habe oder nicht sehen konnte, nicht sehen sollte, was auch immer. Und ja, jetzt ergibt es ein großes Ganzes und ich kann es besser greifen. Aber ist es deshalb jetzt gut? Unsicher. Beziehungsweise so ein bisschen Tendenz zu nein. Stefan, wie ist das bei dir?
Ja, ich bin ja, wie ich am Anfang von der Besprechung schon gesagt habe, mit dem Gefühl reingegangen, so, boah, jetzt kommt was ultra kompliziertes und was total schwieriges und also noch schwieriger als dieser 7 Träume ineinander Film. so unfassbar kompliziert, dass es überhaupt niemand versteht und du musst unglaublich schlau sein, um das überhaupt verstehen zu können. Und dann war der Film rum und ich hatte das Gefühl, ich hatte eigentlich alles verstanden. Gehe also davon aus, genau. Ich bin einfach brillant.
Oder daher, nicht so klug.
Nein, ich bin brillant. Also das hat meinem Ego einfach einen angenehmen Boost gegeben und
sehr schön.
Seitdem laufe ich hier rum mit, also nicht nur geschwellter Brust.
Erleuchtet.
Ja, dann bin ich vielleicht zu selbstkritisch. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, ich verstehe den Film und so schlau bin ich nicht. Also ist der nicht so klug, wie er tut. Nee. Ich bin nicht dafür.
Kanntet ihr denn das Sator Square vorher, das Sator Quadrat, auf dem dieser Film basiert? Das ist hier so eine christliche Sache, die...
Ich kenn's noch nicht mal jetzt. Habe ich irgendwas verpasst und vergessen? Von was redest du?
Das Sator-Quadrat ist ein Satzpalindrom. Ein Quadrat, da stehen die Wörter Sator, Rotas, Arepo, Tenet und Opera in einem Quadrat. Kannst du googeln, kannst du dir bei der Wikipedia angucken. Und ja. Auf diesem Quadrat basiert dieser Film. Das sind alles irgendwie lateinische Wörter und man ist sich nicht ganz sicher, wo das genau herkommt, aber es gibt halt irgendwie Säulen in Pompeji und irgendwelche Bücher und Zeug in Budapest und in Manchester und überall auf der Welt. Und es wird irgendwie vermutet, dass da irgendein christlicher Hintergrund steckt. Die Sachen sind teilweise 55 nach Christus oder sowas in Pompeji auf irgendeine Säule gedruckt worden. Und man ist sich nicht ganz sicher, warum, wieso, weshalb, aber es gibt durch die ganze Geschichte taucht dieses Sator Square wieder auf. Entweder ist es nur so eine Art Running Gag, so ein Meme durch die Zeit, wie auch immer. Und da steht halt in der Mitte das Wort Tenet, von Tenere, Held. Und alle anderen Wörter, die da drin sind, Arepo ist dieser Informant, von dem sie dieses gefälschte Bild hat. Tenet, der Name des Films. Opera, es beginnt in einem Opera-Haus am Anfang in der Ukraine. Sator ist der Name des Bösewichts. Rotas ist der Name der Sicherheitsfirma, die diese komischen Drehkreuz-Dinger an den Flughäfen installiert hat.
Ja, Drehkreuz übrigens, weil Rotas ja drehen, gell? Also Rad bedeutet.
Genau. Und insofern diese Realwelt, dieses Realweltmysterium, dieses Palindrom-Quadrats, hat sich Christopher Nolan hier offensichtlich so ein bisschen zur Grundlage für sein Mysterium gemacht und das kann man jetzt nochmal zusätzlich interessant finden, aber ich glaube, für mehr taugt es auch nicht, aber ich wollte es hier mal erwähnt haben.
Mhm. Okay.
Dann hätte auch Tom Hanks nehmen können und hier diesen anderen Palindrom-Film, ach nee, das war ein Anagramm-Film. Das ist im Urlaub
dann war auch nicht sinnvoller, ja. Jetzt, wo du mir das erklärt hast, jetzt plötzlich ergibt alles für mich Sinn. Ich bin, glaube ich, doch pro Tenet. Er ist doch klug. Jetzt habe ich es erkannt. Ja,
Tenet ist nämlich eigentlich ein Anagramm für Hitler und das wissen viele. Was?
Genau. Ach ja.
Ja. Ist das?
Nette.
Gut.
Ist übrigens ein Anagramm von Tenet. Die Nette.
Dieser nette Film.
Oder dieser noch, nette Film, ja. Genau.
Ist aus dieser netten Kapitelmarke müssen wir jetzt noch rauskommen. So.
Okay. Dann kommen wir doch von der Nette zur Annette und der Christoph redet über die Kämpferin. Ich hoffe, dass da eine Annette vorkommt.
Nein, natürlich nicht. Annette? Nee, ich glaube nicht. Kämpferin, leider ein nicht wahnsinnig gelungener Titel oder Übersetzung des Titels. Les Combattantes heißt es im Original. Es ist eine französische Serie, Netflix-Serie und handelt von Frauen im Ersten Weltkrieg. Ich glaube 4 Frauen, wenn ich jetzt recht in Erinnerung. Ja gut, es sind mehr Frauen, aber...
Lebenden Kämpferinnen nehme ich an.
Genau, 4 Hauptfrauen. Nee, es heißt keine Annette, ich habe gerade geschaut. die eine, die, ich würde sagen, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, also ich finde, die sind nämlich nicht ganz gleichwertig. Ja, doch, ziemlich. Aber die eine kennen wir aus dem Ziemlich beste Freunde. Da war das die, wo sich dann rausstellt, lesbische Dienerin, nee, was ist das? Hilfe, Haushaltshilfe. Weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ich glaube, Dienerin ist in der Zeit schon nicht mehr
angesprochen. Ja, nee, gewesen, aber ja. War nicht mehr. Im Endeffekt hat sie aber das, die Assistentin, genau. Die war da so sehr kühl und hier spielt sie auch so eine nicht ganz so kühle, sehr, aber sehr überlegene, sehr, sehr, sehr schöne Frau einfach. Und also schön meine ich jetzt nicht nur im Sinne von, dass sie gut aussieht, sondern einfach unheimliche Ausstrahlung und Präsenz und so. Die Serie, wie gesagt, handelt vom Ersten Weltkrieg. Wir haben hier das Setting ist ein kleines Städtchen an der Front. Die Deutschen drücken mit Gewalt und es ist, also die Franzosen sind dabei, zurückgedrängt zu werden und es sind gerade dabei, also ist der Krieg läuft noch nicht sehr lange. Wir haben so Thematiken von Mobilisierung und dann natürlich auch Verlust von Männern. Dann, wie gehen sie damit um, dass sie halt in dieser Frontstadt sind? Also die bauen dann praktisch ein Krankenhaus auf, beziehungsweise es gibt schon so ein Krankenhaus, so ein Notkrankenhaus in so einem Kloster und dann bauen sie ein aus der Not geboren so ein Krankenwagen-Service auf. Das klingt jetzt alles furchtbar tröge, ist es aber gar nicht. Das Ganze ist nämlich auch noch mit so persönlichen Verwicklungen aufgehübscht, also Eifersuchtsszenen und eine Mutter, die ihren Sohn sucht, der an der Front kämpft und der sie aber noch nicht kennengelernt hat, weil sie ihn weggeben musste als Kind und jetzt sucht sie ihn und dann das ist eine andere
Geschichte, was du erzählst. Ich bin nicht sicher, ja, ist, ob du dir gerade Werbung für machst.
Ist total wild. Also dann eine andere, die wohl eine Mörderin ist und deswegen gejagt wird von der Polizei und die sich hier versteckt unter einem falschen Namen, stellt sich raus, sie ist gar keine Mörderin, sondern sie hat Abtreibung vorgenommen und da ist eine Frau halt dabei gestorben und der Ehemann, der ist halt Polizist und der verfolgt sie im Endeffekt auf eigene, so auf eigene Kappe, gell? Und ja, und so geht das dauernd, im Lazarett traumatisierte Soldaten von der Front, stellt sich raus, manche davon sind gar keine Franzosen, sondern eben Deutsche und was macht man mit denen und Liebesverwicklung, Eifersuchtsverwicklung, es ist alles dabei und es macht... Was heißt, macht Spaß? Spaß macht es natürlich nicht, weil es Erster Weltkrieg ist. Aber es ist unheimlich berührend, es ist unheimlich fesselnd. Ich habe in jeder Folge geweint, mindestens einmal. Es sieht super aus, sind tolle Schauwerte. Ich musste mich ein bisschen zurückversetzt fühlen an eine Netflix-Serie, die ganz anders ist, aber auch mich ähnlich gefesselt hat und auch französisch ist, nämlich La Révolution. Diese Zombie-Serie in der Revolution, die leider auch nach einer Staffel abgesetzt wurde, so wie die meiner Meinung nach auch. Also es, am Ende kommt im Endeffekt so ein Abbinder, der daraus hervorgeht, so irgendwie, dass diese Serie ist gewidmet allen Frauen, die im Ersten Weltkrieg blablabla und so. Also klingt so, als wollten die ja keine zweite Staffel von machen. Was ich bedauere, aber vielleicht ist es auch gut, weil dann wird es wahrscheinlich seifenoperig werden, wenn es so weitergehen würde. Aber es hat genau diese perfekte Mischung aus Drama, Seifenoper, verstörendem Ersten Weltkrieg, auch klar, starke Frauenrollen, fiese Fieslinge, zum Teil ein bisschen arg. Ja, also es sind nicht alle Männer böse in der Serie, aber schon sehr viele. Also es ist schon die Sympathien sind da schon sehr deutlich verteilt. Das könnte man der Serie ein bisschen anlassen, aber es ist insgesamt einfach cool gemacht. Also es ist sehr rund und macht schon Spaß. Also auf einem ja, also nicht voyeuristischen Ebene, sondern einfach auf einer cineastischen Ebene. Also es ist wirklich cool erzählt und sieht gut aus. Also kann ich nur empfehlen.
Also da hast du jetzt irgendwie nochmal voll die Kurve genommen, weil alles, was du so am Anfang erzählt hast, dachte ich mir so, boah, das klingt so wie Erste Weltkrieg, Soap Opera, so, oh, brauche ich nicht.
Ein bisschen dann, ist es das, aber es ist sehr ernst. Also
ja, dann bist du so plötzlich abgehoben und ins Schwärmen gekommen.
Nee, es ist, ja, ist auch, also ich schwärme dafür, also es ist toll, es sind auch tolle Schauspielerinnen, und es, also wirklich, schau das mit deiner Frau, ich glaube, das ist was für euch. Also es ist, also klar, ein bisschen Ersten Weltkrieg muss man schon ertragen können, aber es ist nicht unheimlich viel Gore. Es werden halt Leute auch erschossen, ja, das schon. Aber es ist, also der Amsterdam ist viel härter, was Verletzungen angeht. Sondern es ist hier eher schon das Drama steht im Vordergrund. So, ja, eine krasse Szene am, ich glaube, in der ersten Folge gleich, von so einer Familie, wo der Vater eben entscheidet, in den Krieg zu gehen, weil er Ingenieur ist und er der Meinung ist, dass Ingenieure gebraucht werden im Krieg gegen die Deutschen, ja. Und seine Tochter, die ist so ein bisschen älter als mein Sohn oder so, ja, also, aber wirklich nur ein bisschen älter, so Drittklässlerin oder so, würde man sagen, also Zweitklässlerin, Drittklässlerin, irgendwie sowas, ist halt verstört, dass ihr Vater halt geht und nimmt ihm das übel und schafft es überhaupt nicht, sich richtig von ihm zu abschieden und so. Und total schlimme Szene. Und er fährt dann und wie das Auto eben fast verschwunden ist, rennt sie dann. Boah, ich muss weinen, wenn ich das erzähle, das ist so schlimm. Sie rennt dann halt hinter dem Auto her und man denkt sich so eben so, ja, wie schlimm, dass sie sich nicht haben verabschieden können. Und dann hält das Auto halt noch an und er steigt aus und sie umarmen sich so. Tut mir leid. Das ist so unfassbar berührend.
Aber ist es nicht auch so?
Ja, natürlich ist es unheimlich in der Brechstange.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist so Tränendrüsenknopf,
ja,
so
mit ja,
dem Hammer
ja,
genau, draufgehauen. So.
Voll. Du merkst es auch sofort. Du weißt, wohin das führt. Ja, du siehst diese Szene kommen. Ich sehe, wow, ihr seid echt fies. Und die drücken halt die Knöpfe. Und die drücken die Knöpfe so, dass ich jetzt noch weinen muss. Ja, es ist unglaublich berührend. Und sowas schafft die Serie in jeder Folge.
Aber was heißt, schafft die Setting. Serie? Es klingt doch eher so wie, prügelt die Serie mit jede Folge rein. Und so. Das würde mich ja aufregen.
Es ist nicht so, dass es immer am Ende jeder Folge, dass man sicher ist, dass sowas kommt. Nee, aber ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es in jeder Folge so war. Aber vielleicht war es in einer Folge mal zweimal, in anderer mal nicht. Also, aber auf jeden Fall, es gibt, in diesen 8 Folgen gibt es mindestens 8 bis 10 Szenen, die genauso berührend sind, wo ich einfach weinen muss, also weil es einfach darauf gemacht ist, dass man weinen muss. Und ja, du hast recht, das ist natürlich manipulativ, keine Frage. Aber man könnte auch sagen, es wirkt einfach richtig gut und es ist einfach das, was die Serie in diesem Moment erzählen will und sie erzählt es so gut, dass man sich dem nicht entziehen kann. Gut, und es wirkt natürlich auch auf mich, weil ich habe ein Kind in diesem Alter, es herrscht gerade Krieg, und ja, das ist natürlich nah an uns dran. Vielleicht nicht so extrem nah, aber schon in irgendeiner Form nah. So, dass es halt empathisch auf uns wirkt. Aber es gibt auch noch andere Szenen, die weniger nah an mir dran sind, die auch unheimlich wirkungsvoll sind. Es ist eine tolle Serie. Ich kann sie nur empfehlen.
Okay, Die Kämpferinnen, oder nee, Kämpferinnen einfach nur ohne Artikel.
Ja, Les Combattantes. Also, ja, das ist, genau, zum Titel, Kämpferinnen ist ja viel allgemeiner, gell? Also hat viel weniger mit Krieg zu tun, gell? Les Combattantes legt ja viel mehr nahe, dass es eben, also warum hat man das nicht die Kombattantinnen genannt? Das gibt ja das Wort im Deutschen, was viel stärker auf Krieg abgezielt hätte. Gell? Also es soll halt
Ja, es ist natürlich auch irgendwie doppeldeutig, weil sie halt auch sich durchs Leben kämpfen. Aber es geht in erster Linie darum, dass sie Kombatantinnen sind, oder dass sie, naja, sie sind keine echten Kombatantinnen. Das ist eigentlich, wenn ich recht überlege, ist der Titel im Französischen auch nicht gut.
Es wird schwieriger, je länger man
nachdenkt. Es wird schwierig. Weil Kombatant bedeutet ja, dass du tatsächlich kämpfst mit der Waffe in der Hand, gell? Sonst bist du als Sanitäter bist du doch kein, bist du Kombatant als Sanitäter?
Ach, dünnes Eis. Wie ich fragt, wahrscheinlich haben wir das damals bei der Bundeswehr unter politische Bildung haben wir das wahrscheinlich gelernt. Mhm. Wahrscheinlich. Aber dann nicht zugehört und irgendwie.
Doch, ich glaube, wenn du eine Uniform trägst, bist du Kombatant. Ja, natürlich. Sonst würden ja Sanitäter, die in Gefangenschaft, Kriegsgefangenschaft geraten, würden nicht unter das Kriegsrecht fallen. Nee, sind natürlich Kombatanten. Also dann, ja, dann passt es doch auf Französisch. Ja.
Ja, genau. Also, ja, okay. Wir machen jetzt kein Gestümper in Sachen Kriegsrecht zwischen Partisanen und sonst wem noch.
Ja, genau. Freischärler und.
Naja, ja. Da wird's kompliziert. Gut, jetzt Söldner. Müsste jemand Kapitelmarkenknöpfchen drücken. Ich drücke jetzt mal bei mir hier auf Kapitelmarke. Das wird am Ende nichts nützen in unserem Schnittprodukt, aber der Stefan scheint noch mit den Kindern beschäftigt zu sein. Weshalb ich jetzt auch gnadenlos die Moderation an mich reiße.
Mach das.
Und mich frage, wen ich auf meine Leck mich am Arschliste schreiben sollte.
Hast du den Film denn gesehen?
Nein.
Ja, das ist natürlich schade, weil der Stefan hat es gesehen und ich auch.
Dann ziehen wir Red Riding Hood vor.
Ja, machen wir das.
Und das ändern die Kapitelmarke dann später, also wir ändern die Reihenfolge.
Oh Gott, der Stefan muss alles umschnipseln.
Das wird schwierig.
Ja. Red Riding Hood also, habe ich, glaube ich, schon gesehen damals irgendwann mal, oder?
Da sind wir uns nicht so sicher. Also ja, der Stefan und ich, wir hatten, als du geschrieben hast, dass du Red Riding Hood geschaut hast, hatten wir beide unabhängig voneinander das Gefühl, den hatten wir doch mal in der Sneak. Und dann haben wir beide am Sneakpot gegoogelt oder gesneakpoddelt in der Suchfunktion, um rauszufinden, in welcher Folge wir den besprochen haben. Und da ist er nicht. Das heißt, das muss in einer, wenn es denn stimmt, muss es in einer der Sneaks gewesen sein vor 2007. Von wann ist der Film? Weißt du das?
Nee, weiß ich nicht.
Ich finde das aber mal raus.
Er ist älter, ja. 5 könnte sein.
Nee, 2011 tatsächlich. Insofern, das passt eigentlich nicht.
Nee.
Das passt eigentlich irgendwie nicht, weil wenn er 2011 in der Sneak gekommen wäre, hätten wir im Sneakpot drüber geredet. Auf sneakpot.de findet sich aber nichts dazu. Insofern, das ist so ein bisschen unklar. Vielleicht haben wir auch beide, die sitzen mit derselben Fehlannahme auf, dass es irgendeine andere Märchenverfilmung im Horror als Horrorversion war, die wir in der Sneak hatten.
Also ich habe ja...
Erzähl mal.
Ich habe ja den Film aus einmal geguckt, weil das war auch so klassisch, fliegt aus dem Programm. Sie haben noch eine Woche ihn zu schauen, so in der Art. Und ich habe ihn für einen anderen Film gehalten. Ich dachte, es wäre dieser Film, den ich schon immer mal schauen wollte, der The Village heißt, von Shyamalan oder wie der heißt.
Shyamalan. Ja, den hatten wir in der Sneak, The Village.
Ja, und den hatte ich damals verpasst oder nicht gesehen oder keine Ahnung. Und den wollte ich aber immer mal schauen, obwohl mir irgendjemand das Ende gespoilert hat. Also ich weiß so grundsätzlich, um was es so grob geht. Und ich dachte, das wäre dieser Film, weil ich irgendwie dieses mit den mit diesen Kostümen, mit diesen, dieses, die haben jetzt, glaube ich, so gelbe Gewänder, gell? Und hier hat sie halt so ein rotes Gewand, das habe ich irgendwie verwechselt und so. Und ich schaue diesen Film und das ist so, wie du sagst, so märchenhaft und Werwölfe und hier Gary Oldman und so und Amanda Seyfried. Und ich schaue diesen Film, habe den Hype geschaut und denke mir so, jetzt musst du doch mal googeln, ob das wirklich dieser Film ist. Es kann doch nicht sein, dass der noch dieses Ende nimmt, was ich da im Kopf habe, was mir da gespoilert wurde. Und ja, siehe da, ist halt ein anderer Film. Okay. Was mir allerdings auch nicht aufgefallen ist, dass es halt eine Rotkäppchen-Verfilmung ist. Habe ich nicht gemerkt. War ich zu dämlich.
Aber bei Red Riding Hood wusstest du nicht, dass das der englische Titel für
Rotkäppchen
ist?
Nee, wusste ich nicht. Und sie läuft halt auch die ganze Zeit mit so einem roten Ding rum, ja? Und halt mit Wolf und so. Und erst am Ende, in den letzten 10 Minuten,
plagen so diese ganzen Rotkäppchen-Tropes, ja, also da sagt dann die Mutter, die Großmutter zu ihr, ja, sie geht zur Großmutter in den Wald, ich hab's nicht gemerkt, und sagt dann die Großmutter zu ihr, oder sie fragt die Großmutter, warum hast du so große Augen, und ich sag, damit ich dich besser sehe, ich so, ach, es geht um Rotkäppchen. Und habe ich gesagt, ach, deswegen Wölfe, jetzt kapiere ich das. Und dann hier mit Steinen im Bauch und zubinden und so, ja, kommt alles vor dann am Ende. Und ich denke so, ah ja, okay. Aber vorher, also eigentlich 80% des Films trägt sie natürlich so ein rotes Gewand, ja, aber diese Rotkäppchen-Thematik, außer dass es halt um Werwolf geht, ist eigentlich, also es ist halt nicht die Rotkäppchen-Geschichte, gell? Es ist eigentlich so, ein Wolf geht um im Ort und keiner weiß, wer es ist, weil es ist ja ein Werwolf, ist einer der anderen ist wahrscheinlich der Werwolf, einer der anderen Dorfbewohner, und dann ist halt noch so eine Liebesgeschichte und so eine Zwangsheiratsgeschichte, weil sie soll halt zwangsverheiratet werden und sie liebt halt einen anderen. Und darum geht's halt hauptsächlich. Und dann halt um Gary Oldman, der halt auf so einer Werwolfjagd ist und auf so einer ganz, ganz schlimmen Vendetta im Endeffekt. Und der dann so ein Terrorregime im Dorf etabliert.
Okay. Ich habe mittlerweile rausgefunden, womit wir es verwechselt haben.
Mhm.
Folge 274. Der englische Originaltitel ist Hansel und Gretel.
Ah, also, cool.
Hänsel und Gretel, Witch Hunter, also Hexenjäger.
Ist das mit, hier mit dem Bond Girl? Oder mit Moneypenny war die, glaube ich, gell?
Jeremy Renner, Gemma Arterton und Peter Stormare. Genau, den hatten wir in der Sneak und ich glaube, mit dem habe ich es verwechselt, weil Horrorfilm-lastige oder in die Richtung angehauchte, also Action, Fantasy, Horror steht in der IMDb, Märchenverfilmung mit Leuten, die in den Wald gehen. Mhm. Nicht so weit weg. Ich finde, das kann man mal verwechseln. Hansel und Gretel.
Also ich finde, der ist sauber gemacht, ordentlich gemacht, sieht gut aus. Ist halt eine coole Geschichte, die halt nicht wahnsinnig viel mit Dings Rotkäppchen zu tun hat. Amanda Seyfried ist sehr gut. Auch die anderen Darsteller sind in der Regel gut. Bisschen schwierig, finde ich. Sie haben so eine Figur von so einem, ist wahrscheinlich ein Autist gemeint, nehme ich an. Oder auf jeden Fall irgendein Kind, was eben, was sich nicht verbal äußern kann oder kaum verbal äußern kann und dann so zu Tode gefoltert wird von dem Werwolfjäger. Also es ist so sehr, sehr unschön. Weiß nicht, warum das sein musste, aber ja. Gut, vielleicht auch nicht ganz unrealistisch, dass eben solche Menschen dann eben in so einer Situation in dieser Zeit, soll ja wohl irgendwo im Mittelalter spielen, aber schön ist es nicht. Aber insgesamt sehr geradlinig erzählte Story mit wenig Klimbim. Cool gemacht. Ist halt eine Märchenverfilmung, ja. Also nicht Märchenverfilmung, sondern ans Märchen angelehnt ein anderes Märchen erzählt. Ein neues Märchen. Aber kann man schon machen. Also ja. Habe ich schon viel, viel weniger Kohärentes heute besprochen. Also eigentlich beide andere Filme, die ich heute besprochen habe.
Nachtreten nach Tenet. Verstehe.
Ja, und auch nach Amsterdam. Also finde ich beides halt, weil das ist schon hier so einfach kohärent erzählt. Das ist eine Story. Mit guten Schauspielern und guter Cinematography und wenig Angeberei und Klimbim, sondern einfach das erzählt, was erzählt werden sollte. Und das finde ich gut. Ja, ziemlich schlechte Wertung in IMDb sehe ich gerade. Finde ich ungerecht. Also ich finde, das ist ein netter Film.
Okay.
Vielleicht die männlichen Love Interests, da kann man drüber streiten, ob die so gute Schauspieler sind. Aber
Egal. Ja, Stefan, wir haben ein bisschen die Reihenfolge geändert.
Oh Gott.
Ja, tut mir leid.
Alles gut.
Aber wir wollten jetzt nicht den Film, den du auch gesehen hast, in deiner Abwesenheit besprechen, damit du dann Rotkäppchen zuhören musst. Deswegen haben wir jetzt Rotkäppchen vorgezogen. Also Red Riding Hood.
Und ich habe rausgefunden, womit wir es verwechselt haben, Stefan, mit dem Hänsel und Gretel aus Folge 274.
Ja, ich meine, den Trailer oder so hätten wir irgendwo in der Sneak, kann das sein?
Alter, das will ich
kann gut sein, ja. Wahrscheinlich bei Hänsel und Gretel.
Dann suche ich mal nachher beim Schneiden die Stelle, wo
ich habe eine gemacht, ich kann dir eine ungefähre Stelle geben.
Okay,
aber das klären wir nachher.
So.
Leck mich am Arsch. Also ihr wollt irgendwen am Arsch. Also jetzt erklär doch mal, wer kommt auf die Liste?
Also Stefan, du hast übrigens, was du verpasst hast, ist, ich habe über Rotkäppchen gesprochen und einen krassen Heulanfall bekommen.
Oh. Der Sendung.
Ich glaube, so einen Heulanfall haben wir noch nie gehabt, oder? Bob? Ich glaube nicht.
Das würde ich auch so unterschreiben. Sowas hatten wir noch nicht, aber das war nicht bei der Red Riding Hood Besprechung, sondern davor.
Nee. Vermutlich, ja. Der Film, den hast du ja schon so angeteased als
Schlimm.
Ja, okay. Wir gehen jetzt nicht da zurück, ich kann es ja hören.
Nein, auf keinen Fall. Ja. LMAA oder Fuck It List.
Ja.
Stefan, du hast es vorgeschlagen.
LMAA finde ich ist ja schon so unfassbar altmodisch, oder?
Ah, furchtbar.
Also ich kann mir vorstellen, dass, oder mich erinnern, dass das so Mitte, Ende der 80er fand ich das saulustig.
Ja, oder vielleicht noch.
Und wenn man sein Auto in Limburg zugelassen hat, dann auch.
Das fand ich, glaube ich, nie lustig.
Ja, stimmt.
Also.
Ja, und es ist auch nur so eine halb glückliche Übersetzung.
Es geht eigentlich um was anderes.
Ja.
LMAA bezeichnet da irgendwie das Falsche. Also es geht jedenfalls um einen so einen Straight-A-Student, wie übersetzt man so einen Einserschüler, der halt wirklich
Streber.
Der eben nichts anderes macht, außer lernen und sich mit allen möglichen auch musischen Themen auseinanderzusetzen, um der Beste der Besten zu sein und dann eben auf diese Ivy League Colleges, also Harvard, Yale und wie sie alle heißen, zu kommen. Und irgendwie steckt er versehentlich, also noch nicht mal er, aber seine Freunde am letzten Tag der Schule oder am vorletzten Tag die Schule in Brand oder sprengen ein, was ist das für ein Gebäude, wo die Schulleitung sitzt, also nicht so ein, kein Schulgebäude, wo Unterricht stattfindet, sondern eben so ein Verwaltungsgebäude.
Mhm.
Und sind die Colleges natürlich nicht mehr so interessiert daran, ihn zu nehmen und dann denkt er über seinen, ich habe mir aufgeschrieben, er denkt ausführlich über seinen Werdegang nach. Also irgendwie fängt er dann an, Sachen zu machen, die er vorher nie gemacht hat, weil er halt immer was anderes zu tun hat und dann stellt er.
Ja, er bereut halt, dass er seine Jugend verpasst hat im Endeffekt.
Genau. Das ist ja das, was ich auch immer sage, wenn ich von einem Coming-of-Age-Film rede.
Dass du da die Jugend erleben kannst, die du nicht hattest.
Genau, ja, das erzählt mir meine Jugend, die ich nie hatte. er nimmt dann jedenfalls ein Video auf, wo er eben sagt so, boah, das alles und er bricht seine Querflöte, eine Klarinette oder was?
Klarinette, ja.
In zwei. Und dann geht es irgendwie, das Video, was er irgendwie seinen fünf Freunden geschickt hat, geht irgendwie viral und alle anderen machen halt auch nach und machen ihre Liste. Und
die ganze Welt, die ganze Welt. Generation.
Also alle.
Weil das einfach so eine gute Idee ist, eine Liste zu machen mit Dingen, die man einfach macht mit dem Gehabe, so fuck it, es ist alles egal, was es für Konsequenzen hat, ich mach das jetzt einfach. Das ist ja wirklich eine brillante Idee. Ist ja wirklich dass da noch keiner drauf gekommen ist.
Hat man noch nie, oder?
Hatten wir wirklich noch nie. Also das ist wirklich so, das muss viral gehen und diese Idee ist einfach so grandios, dass wenn ich so eine Liste mache von Dingen, die ich jetzt einfach mache, weil ich sie vorher mich nicht getraut habe, zum Beispiel mit dem Baseballschläger das Auto des Stiefvaters zerstören, dann habe ich sogar was zu aufgeschrieben, das fand ich so absurd.
sie stehen vor diesem Auto und sie erzählt so, ja, hier, mein Stiefvater hat immer getrunken und er so, oh, hat er dich auch angefasst? Nö, er war leicht zu handeln, wenn er betrunken war. Und dann demoliert sie sein Auto mit einem Baseballschläger. Warum?
Ja.
Weil er ein Arschloch war, ja.
Ja, also, ja, okay. Dafür aber ja, aber nicht so, für das, was sie vorgibt, ja.
Das ist alles so, ja, aber das ist sehr belanglos. Und das zu filmen, birgt, also jedenfalls in meinen Augen, für meine Generation, nicht diesen kreativen Sprengstoff, dass das so viral gehen muss, dass du dann plötzlich 2 Millionen Follower hast und die ganze Welt solche Listen macht, für die du dann verantwortlich gemacht wirst vom FBI.
Ja, und vor allen Dingen auch seine Liste war jetzt nicht so
belanglos. So
massiv, ja, genau.
Nee, es war wirklich, es war so, ich habe am Ende, als der Film zu Ende war, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich war auch sehr beschwipst gestern, das muss ich zugeben, weil ich habe gestern meinen Job gekündigt und habe danach eine Pulle Cremant aufgemacht und habe sie fast alleine getrunken und in der Laune habe ich dann diesen Film geschaut, aber ich habe da am Ende zu meiner Frau gesagt, ich verstehe diese Generation nicht, also entweder verstehe ich den Film nicht oder ich glaube die ganze Generation nicht. Dieses, das hatten wir jetzt ja schon häufiger, also bei dieser Kitzbühel-Serie und bei dieser Biarritz-Film oder war es eine Serie, ich weiß es nicht, du hast es glaube ich auch gesehen.
Der Film, das war so ein Film, ja.
War so ein Film, jetzt bei dem, warum ist denn dieses, wie viel Follower man hat, ich meine, ich weiß, dass es ein Thema ist, ja, dass man Follower haben will, gerade diese Generation, aber warum ist das denn immer dieser Hauptinhalt in diesen Filmen? Also es geht ja im Endeffekt nur darum, wie viel Follower man hat.
Ich also glaube, das Problem ist, dass nicht diese Generation den Film macht, sondern die Generation älter, also wir oder vielleicht irgendwo dazwischen.
Und die nimmt diese Generation so wahr.
Und die versteht nur die Hälfte. So.
Ja, das kann sein.
Es geht nicht darum, wie viele Follower du weltweit hast. Ja, okay, wenn du Geld verdienen willst, dann oder musst mit dem Job, dann okay. Aber sonst ist es halt auch wurscht. Es ist wichtig, dass du da in deinem Freundeskreis gut ankommst. Und das war ja bei uns auch schon so. Also wenn irgendjemand was Cooles gemacht hat und die Schule darüber gesprochen hat, jo, dann war es halt cool. Und wenn es nicht so war, dann war es halt nicht so. Aber dass man das eben über gleich 6- oder 8-stellige Followerzahlen auf irgendeinem Medium darstellen muss, das liegt aber eben nicht, meiner Ansicht nach, nicht an der Generation. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Film ohne Social Media für uns genauso gemacht worden wäre. Und dann hätten wir den vielleicht besser verstanden, weil er halt mit unseren technischen Möglichkeiten gesprochen hätte oder mit unserer Wahrheit sozusagen, wie wir Schule wahrgenommen haben.
Ja.
Und
also mich hat halt vor allem gestört, dass der, ja, ähnlich wie Tenet, nach viel mehr tut, als er ist und nach dieses, was der Plot ist, einfach viel zu überbewertet wurde. Also das war einfach nicht so groß, diese Idee, die er da hatte, diese Fuck-It-Liste. Das ist einfach banal.
Ja.
Die User-Reviews, ich habe ein bisschen drüber gelesen, über die User-Reviews auf IMDb, die sind großartig. Das ist so ein Kübel-Hass, der da ausgeschüttet wird.
Ja, ist so.
Ja, so im Wesentlichen sowas wie Entitled Kid, der irgendwie reiche Eltern hat und die ganze Schule abfackelt. Jeder andere würde dafür in den Knast gehen und er muss sich dann erstmal ein bisschen alles hinschmeißen und ein bisschen besinnen und sein Entitlement richtig ausleben und dann am Schluss immer noch in die große Ivy League Schule kommen, weil, hey, so läuft das halt in der Realität von aller möglicher Jugendliche.
Genau.
Nicht.
Ja, ja. Ja, genau, am Ende hat er ja dann der ich glaube Harvard oder so, hat ja dann ihn trotzdem zugelassen, weil sie wollen genau solche Typen haben.
Genau.
Ja, die sauer sind. Und da hat er abgesagt. Und dann haben sie ihn nochmal und dann hat er wieder abgesagt. Und dann haben sie ihm eine Dozentenstelle angeboten. Mhm, alles klar. Oh ja, Leute, ihr wollt mich verarschen. Was soll der Mist?
Ja, also das ist wirklich, die Bewertungen sind großartig. Das eine nach der anderen abfeiern. Das garbage, horribly boring, waste of time, pretentious piece of garbage, stupid,
ging mir auch so.
Pure entitledness, white privilege extreme.
Ja, genau.
Ja, also das war halt...
Diese Blondine, diese Story mit dieser Blondine, ich könnte verrückt werden.
Ja, schon wenn du die Fotos anguckst, diese Fotos von diese Blondine, in der IMDb sind 88 Fotos drin und das zweite, da ist sie zu sehen und die guckt schon so Instagram-Influencer-mäßig, dass ich das Foto direkt wieder löschen möchte.
Weißt du, und er ist halt schon immer in sie verliebt, ja, und hat es aber nicht hingekriegt, sie auch nur zu küssen. Und sie wirft sich ihm aber trotzdem sofort an den Hals und sagt, komm, wir gehen knickknack und hier, komm, schnell hier, komm mit rein. Und er so, oh nee.
Ja,
so, ja klar, du hast eine Liste von Dingen, die du einfach noch schaffen willst, bist schon immer in sie verliebt und sie sagt, komm mit rein zum Knickknack. Und du sagst, ach nö. Ja, klar.
Zu der Frage, wer diesen Film gemacht hat und aus welcher Generation der möglicherweise ist, was der Stefan ja aufgeworfen hat.
Mhm.
Der Regisseur heißt Michael Duggan und es ist sowohl in der IMDb als auch in der Wikipedia nicht rauszufinden, wann der geboren wurde. Aber es deutet ein bisschen darauf hin, dass er jetzt, sagen wir mal, vielleicht sogar noch
ein alter Stück
älter ist als wir. Lese ich damit, dass er sein Beginning war, dass er von 1984 bis 1989 Produzent von Miami Vice war.
Ist das schrecklich. Oh Gott, ist das schrecklich.
Ja, das ist dann dann ist der eigentlich, der mit den Eltern auf einer Höhe ist sozusagen.
Scheiße. Das heißt, ich habe dieser Generation Unrecht getan, ich hätte in die andere Richtung schauen müssen. Oh je. Schlimm, also wirklich ein schlimmer Film.
Tja, so viel dazu.
Ja, das Beste dieses Abends war der Cremant, glaube ich.
Das war nämlich, als Stefan du den Namen von dem Film in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, habe ich den in IMDb eingegeben und habe über die ersten paar von diesen Rezensionen drüber gelesen und habe gedacht, ohne mich.
Nee.
Und bin einfach nicht geguckt.
Man muss nicht alles gucken. Ich nicht. Ich dachte, du hättest ihn vorgeschlagen, Bob. Ich habe das irgendwie verlesen. Und dann so, okay, dann bin ich dabei. Egal. Irgendwas mit Teenies? Ja, komm.
Der unterschwellige Hass, den du auf diesen Film entwickelt hast, alles auf mich projiziert. Stefan kommt ungeschoren davon. Fantastisch.
Alles richtig gemacht. Nee. Ich weiß gar nicht auch, wie ich den gefunden habe, gell? Also.
Das ist erstaunlich, wenn manchmal, was einem angezeigt wird.
Irgendwie, ja, aber der war auch, den habe ich aus irgendeinem Grund irgendwann mal auf irgendeine Liste geklickt. Aber kann auch sein, dass in irgendeinem Podcast irgendwo mal jemand drüber geredet hat und ich dachte, ach ja, das klingt doch was für mich und ja.
Stimmt, angezeigt worden von Netflix, diese Coming-of-Age-Sachen, das ist doch,
ja, kann auch
sein. Das war deine persönliche Fuck it, ich guck das jetzt einfach List.
Ja, oder so. Ja, es war, weiß ich nicht, Samstagabend, leicht angeschlagen und keine Lust, mir schon Amsterdam reinzutun. Und dann dachte ich, ach ja, gut, dann guckst du hier sowas Seichtes. Und ich habe es auch so, glaube ich, habe es auch nur halb, also so 80% wahrgenommen. Ja. Also ich habe einfach gar nicht so viel mitgedacht. So die Sachen, die du jetzt gesagt hast, so ja, klar, das ist mir aufgefallen, aber... Es war mir halt einfach alles egal. Und ich hatte kein Cremant getrunken.
Ich war völlig Knülle.
Naja, gut. Okay, also LMA muss man nicht gucken.
Nee, muss man nicht. Fuck it.
LMA kann uns am Arsch lecken. Gut, haben wir das.
Was man hingegen unbedingt gucken sollte und man nicht oft genug sagen kann, ist Ted Lasso. Robert, ihr habt es jetzt auch geschafft... Ted Lasso 1 und 2.
Jawohl.
Habt ihr direkt hintereinander geguckt, gell? Back to back sozusagen.
Nein. Da haben wir schon, ich glaube, ich hatte über Ted Lasso erste Staffel auch hier schon mal irgendwann nochmal so zusammen resümiert. Ich weiß gar nicht, mit dir zusammen oder mit Christoph, weiß ich nicht mehr. Wir haben ein bisschen Pause dazwischen gehabt und haben jetzt so in den letzten paar Wochen die zweite Staffel geschaut, weil ja die dritte vor der Tür steht und wir da natürlich rechtzeitig fertig werden wollten. Ja, zweite Staffel, also kurze inhaltliche Zusammenfassung. Es geht eigentlich immer noch um dieselben Leute. Ted Lasso ist immer noch Trainer in jetzt England beim
zweite Liga.
Fußball. Jetzt zweite Liga, weil in der ersten Staffel abgestiegen. Der Versuch des Wiederaufstiegs wird hier so ein bisschen der sportliche Hintergrund, aber das ist eigentlich ja wie immer bei Ted Lasso so ein bisschen egal.
Was ist fast egal.
Wobei ich immer noch großer Danny Rojas Fan bin. Wir gucken auf Deutsche. Fußball ist unser Leben.
Das war guck mal bitte eine Folge auf Englisch.
Ich hab schon Folgen auf Englisch gesehen. Ah, vor allen Dingen Ted Lassos amerikanischer Akzent ist ja natürlich toll, ne?
Ja, vor allem das ist halt nicht irgendwie so amerikanischer Akzent, sondern so mittlerer Westen, so halt ganz Heiteste. Fies, so ja, ja, ganz ja. Ekelhaft.
Ihr macht gerade nicht Werbung dafür. Ist ja schrecklich. Nee,
die alle sprechen britisch-englisch und er kontrastiert.
Ah, nur er halt. Ah, okay.
Aber Coach Beard doch auch, oder?
Ja, so. Ja gut, aber wenn der mal redet, der redet ja eh nie.
Der, ja, wer ist deine
redet.
Das stimmt, aber wer ist, mit seinen Augen.
Ja.
Wer ist deine Lieblingsfigur?
Brad
oder hat sich das geändert? Hast du andere?
Ich höre halt den Podcast von Brad Goldstein, also von Roy Kent, sehr gerne und sehr sklavisch. Und ich finde den einfach am besten. Ich fand auch die Liebesgeschichte jetzt hier mit Keely großartig. Ich sehe ihn schon am liebsten. Fuck it!
Fuck! Der zweite Staffel ist die Stelle, wo er sich entschuldigen, wo er den zusammenschlagen will, den Jamie Tart. Und der entschuldigt sich vollumfänglich und du siehst, wie seine Halsschlagader da anschwillt und dann kann er ihm nicht mehr böse sein. Fuck! Das ist so gut, das ist so unfassbar gut. Da finde ich auch den Disconnect zwischen Brad Goldstein, wenn man ihn so erlebt, sei es jetzt in dem Podcast oder im Interview in irgendeiner Talkshow oder so, war kürzlich bei Colbert gewesen.
Ja.
Versus die Roy Kent-Figur. Das ist so ein krasser Disconnect zwischen diesen beiden Personen. Das finde ich sehr faszinierend, wie sehr anders Schauspieler spielen können, wenn sie es können. Fand ich gut. Aber trotzdem, Roy Kent, muss ich sagen, steht hoch im Kurs, aber ich bin, meine Lieblingsfigur ist Coach Beard. Ich bin absolut Team Coach Beard. Und meine Frau hingegen Higgins.
Rebecca. Ich finde die so gut. Also Hannah Weddingham heißt sie, glaube ich.
Ja, heißt die Schauspielerin, ja.
Ja, ich finde die so gut. Also, aber ich habe gemerkt, was du mit Higgins gemacht hast. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt heute die Folge von Brad Goldstein mit der Psychiaterin gehört, also die Schauspielerin. Mhm. Ja, die ist ja in dieser Serie, ist sie so ernst und so empathisch und die erzählen halt, dass die halt beim Film nach jedem Take sich kaputt lachen musste. Also sie hat nur gelacht. Die kommt, glaube ich, auch aus dieser Comedian-Ecke und die macht halt nur Unsinn die ganze Zeit. Das ist immer nur Quatsch machen und so. Und lacht sich dauernd kaputt. Und irgendwie ging es dann so, irgendwann in irgendeiner Szene am Anfang fährt sie irgendwie im Hintergrund mit dem Fahrrad vorbei und irgendwie kann sie wohl nicht so gut Fahrrad fahren. Und sie eiert da so mehr so durch die Szene, als dass sie richtig fährt. Und dann hat wohl Jason Sudeikis gesagt so, ah ja, also so wie du Fahrrad fährst, Brad Goldstein kann auch kein Fußball spielen. So direkt die meine mitgegeben. Das ist echt, ach, ja.
Ja, also diese Folge, also nicht die Folge, die Staffel, ja, du hast gerade erwähnt, eine Psychologin engagieren sie dann zwischendrin, um in dem Team so ein bisschen zu schauen. Gibt da so ein paar Kandidaten, die es ein bisschen nötig haben. Dann haben wir diesen super arroganten Jamie Tart, überhaupt musikmäßig ist auch ganz toll, komme ich gleich noch kurz drauf.
Oh ja.
Aber die Sache wird dann ernster, also mit der Psychologin und wir haben dann Panikattacken sind ein Thema, Depressionen sind ein bisschen ein Thema, Unsicherheiten im Job und so. Also alle möglichen ernsteren Themen werden aufgegriffen. Natürlich dann die Frage, wie das ist, wenn man ja jetzt die Rebecca-Figur extrem wohlhabend, aber jetzt alleinstehend und begibt sich dann nochmal so auf das Parkett des Datings. Und
ach, so wundervoll.
Weiß diese Serie halt in ein humoristisches Kleid zu backen, aber gleichzeitig halt das doch mit einer Ernsthaftigkeit zu betrachten, die auch sehr anrührend ist, ohne dabei jeweils diese Leichtigkeit einer Komödie zu verlieren. Und das, diesen Tanz auf dieser Schneide, der ist einfach
ja
toll. Und diese Roy Kent-Figur, ja, der immer nach außen ein absolutes, der super harte Typ sein muss und dann aber eigentlich ein ganz zartes Plänzchen innen drin.
Wenn er da mit seinen Yoga-Ladies unterwegs ist, das ist so gut. Das ist einfach so unglaublich gut.
Den Roy Kent Schauspieler kenne ich tatsächlich aus dieser Ricky Gervais Serie Derek. Da spielt er auch eine sehr schöne, sehr, sehr nette Rolle.
Okay.
Sehr sympathische.
Ja, hier spielt er einen ultra-Testosteron aufgedingsten Typ, der die in jedem Satz flucht und und aber seine Karriere wegen seines kaputten Knies beenden musste und jetzt nicht recht weiß, ob er lieber mit seinen Yoga-Ladies Yoga machen soll und von seinem Geld leben oder ob er vielleicht doch Fernsehkommentator werden soll oder Trainer. Und er ist ein bisschen hin und her gerissen. Nebenbei ist er mit einem Instagram-Sternchen zusammen. fantastisch. Also diese Serie ist so unfassbar liebevoll und schön und ja, bisschen vorhersehbar. Diese ganze Plotline mit Sam Obisanya, die war sehr
auch. Aber die war auch toll. Ach.
Die Liebesgeschichte, ja, die Sache mit dem
Milliardär, Ghana.
Das war sehr vorhersehbar. Also da wusste man ja schon.
Also ja, gut.
Das telegrafierte sich von 3 Folgen vorher, wie das ausgehen würde.
Ja.
Aber
fand ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich bin halt da gefühlt nicht objektiv bei der Serie. Ich finde die einfach toll. Ich werde auch die nächste Staffel, wenn sie es nicht komplett ins Ansetzen, grandios finden. Also dieses Gefühl, was die einem einfach geben, das mag ich, das finde ich so schön. Das ist, also,
ja.
Ja.
Und
ja, wenn die dritte raus ist, werde ich mir auch mal Apple holen. Da werde ich mir das mal.
Du musst es
sehen, anschauen.
Das ist wirklich, schon allein, damit du dagegen sein kannst und wir
ja, dann wahrscheinlich
im völligen Unverständnis.
Es kann schon sein, ich kann mir vorstellen, wenn du das in den falschen Hals kriegst, dieses Schöne ja? und Nette und alle sind lieb zueinander, wenn du das hast am Anfang,
nö, sowas
dann wirst du, dann wirst du komplett dagegen sein. Kann ich mir schon gut vorstellen.
Sowas hasse ich nicht. Ich hasse halt Fußball, das ist das Problem. Ja, aber Fußball, ihr betont ja immer, dass es nur Nebenrolle hat.
Das ist eine Tapete, vor der das erzählt wird. Das ist wirklich nebensächlich.
Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
Bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch in den Kitas, also bei Christoph, deine Kinder sind vielleicht schon einen Ticken zu alt, aber bei uns in den Kitas wird sehr viel dieser Baby Shark Song gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Du meinst auf CD oder was?
Ja, auf CD, so der läuft halt in den
Gruppen. Meine Kinder waren beide im Wald, die hören überhaupt keine Musik aus solchen Dingern. Genau.
Also, die hören die Bäume wachsen, sonst nix.
Es geht um einen,
genau.
Also es ist so ein Lied, wo Kinder halt dann so tanzen und man hört eine Babystimme, die halt ein da gibt es auch ein Video dazu, ein Baby-Hai. Und der singt dann halt Baby Shark, also, Baby Shark, Mama Shark und Papa Shark und so.
Und das wird nicht übersetzt? Also hier in Deutschland singen die Baby Shark, oder was?
Ja, das singen die auf Englisch und meine Kinder singen das auf Englisch mit und verstehen halt nur die Hälfte. Mein Sohn spricht es immer falsch aus und es ist alles sehr goldig.
Und also so ein bisschen wie Schnie, Schnapp, Schnappi, oder was? Zu unserer Zeit?
So in der Richtung, ja. Es passiert nicht viel in dem Song, der ist sehr, sehr simpel, aber ist auch egal. Jedenfalls, es gibt in der Serie eine Figur, sehr umstrittener Person, der heißt Jamie Tart und irgendwer ist auf die großartige Idee gekommen, Baby Shark, Jamie Tart, das geht. Und dann schießt er irgendwie ein Tor und dann
das ganze Stadion singt.
Genau, das ganze Stadion in der Kneipe und überall Jamie Tart. Und meine Frau und ich, wir saßen vor dem Fernseher, wir haben es so gefeiert, wir haben es kaputt gelacht. Wirklich, wirklich toll.
Werde ich halt nicht verstehen. Also
ja, jetzt dann vielleicht schon.
Ja, jetzt
ich habe es auch bis gerade eben nicht verstanden, Christoph.
Aber sehr gut. Das fanden wir sehr lustig. Ja, vor allem, wenn du das halt nicht, ja, wenn du das halt vorher schon kennst, ne, und das so ein Song ist, wo dir deine Kinder mit auf den Sack gehen und du denkst so, ja, okay, gibt Schlimmeres. Ja, Schnieschnall Schnappi ist schlimmer als der Baby Shark, aber jeden Tag brauche ich das jetzt auch nicht fünfmal, aber es kommt halt so in der Richtung.
Trotzdem. Gott, Baby Shark Dance, gibt's ja unglaublich viele Videos.
Ja, ja.
Oh Gott, das, oh Gott. Schrecklich.
Grandma Shark hat halt keine Zähne mehr. Da musst du dann den Tanz so mit, also die anderen machst du mit ausgestreckten Fingern und bei Grandma Shark musst du die Finger so einrollen, weil die hat halt keine Zähne mehr. Das ist, wir sind da auch schon durchs Wohnzimmer getanzt mit unseren Kindern, mit dem Baby Shark Dance.
Ich glaube, das kennen meine Kinder nicht.
Es gibt Schlimmeres. Es ist vertretbar für.
Okay.
Ja. Tja, gut, jetzt bräuchten wir den Herrn vom Independent, dass der uns hier rausmoderiert.
Das ist doch du, oder? Der Herr vom Independent, der uns hier rausmoderiert. Bob, aber ich glaube, nur.
Nee, ich muss noch hier ganz kurz zum Abschluss
ja, okay.
Noch was sagen. Als wir dann fertig waren, es gibt doch jetzt von Brad Goldstein geschrieben eine neue Serie auf Apple TV, also von Brad Goldstein mitgeschrieben.
Ja.
Das hat er auch in dieser Sendung mit dem, wo er da in der Late Night Talkshow war.
Ja, bei Colbert hat er bei darüber Colbert geredet, genau.
Hat er deshalb
tut er eh gerade durch alle möglichen Talkshows.
Genau. Ich weiß nicht, ob es bei Colbert war. Jedenfalls hat er da erzählt, die haben gedacht, ach, also Shrinking, es geht um irgendwie so einen Psychiater oder Psychologen, der dem es halt nicht so gut geht und der etwas unkonventionelle Methoden anwendet. Und da haben sie gedacht, so, oh Mensch, für die eine Rolle, das wäre eigentlich voll cool, wenn sie da, und jetzt fällt mir der Name vom Hauptdarsteller nicht.
Harrison Ford.
Ich gucke ihn an, aber
wenn sie ihn anfragen
könnten. Und ja, machen wir, lass uns ihn anfragen, dann sagt er nein und dann lachen wir in uns rein und dann geht's weiter. Und dann schicken sie ihm das Skript und irgendwie sein Agent schreibt zurück so, wow, das ist das Beste, was ich seit irgendwie Jahren gelesen habe. Ich gebe es ihm mal weiter irgendwie so. Und ja, wenn ihr wollt, weiß nicht, dann irgendwie, man kann ihn jedenfalls in London treffen. Ja, Brad ist gerade in London, dann soll er den anrufen. Da klingt das Telefon, irgendeine Nummer, die er nicht kann, drückt er weg. Mailbox. Ja, hier ist Harrison Ford. Ich würde gerne mit dir über diese Serie reden. So, shit. Hast du ja sofort auf der Mailbox so, okay, ich habe jetzt 10 Sekunden, den Zurückruf zu rufen, sonst traue ich mich nicht mehr. Hat den zurückgerufen, so, ja, okay, ich würde drüber reden, kannst du am Samstag kommen? Ah ja, nee, du, Samstag, da gehe ich auf, also habe ich hier Comedy-Gig, geht nicht, mach ich Stand-up, sagt der Harrison Ford ab. Und dann sagt sein Kollege so, Alter, sag dein Gig ab, ist mir scheißegal, geh da hin. Dann ruft er ihn nochmal an und dann, ja, kann ich vielleicht Freitag kommen? So, ja, okay, Freitag zu mir zum Abendessen. Ja, und dann kommt er zu ihm rein, Harrison Ford so, das ist brillant, das ist so toll. Okay, du meinst Shrinking, das was wir, ja, ja, okay. Willst du dabei sein? Ja, okay. Haben wir einen Deal? Ja, wir haben einen Deal. Okay, lass uns essen. Zack, das war's. Also, wie er das da erzählt in dieser Sendung, ist einfach so.
Wie er das erzählt und dabei immer die Harrison Ford Stimme versucht nach.
Ja.
Ist ein Deal, got a deal. Es war sehr unterhaltsam, ja.
Ja, und wir haben die erste Folge von geguckt. Ja. Ist gutes Entzugskino für, wenn Ted Lasso fertig ist.
Okay.
Aber ja,
wir haben den Trailer geguckt,
in Etappen veröffentlicht. Ja, das wird in Etappen veröffentlicht und das ist dann wieder ein bisschen nervig.
Okay.
Ja. Okay.
Also, Trent Crim heißt der Independent-Typ. Trent Crim. Ich hab's nochmal nachgeguckt.
Ja. Ja, der auch, oder, dieser, oder May, ja, die diese Kneipe hat und immer die Leute zurechtweist.
Zusammenscheißt.
Alle zusammenscheißt, wenn die irgendwas falsch machen. Das ist einfach, ach, es ist wundervoll. Jede Folge, auch diese Beard-Folge, wo er irgendwie nur durch die Stadt läuft. Also, natürlich bringt das
die Gesamtgeschichte. Das war die erste Folge, die ich auf meinem neuen Fernseher gesehen habe.
Ja, geil.
Die ist so dunkel, die Folge, dass ich dachte, das mit diesen Bildmodi, das funktioniert nicht. Das ist alles viel zu dunkel. Diese Folge ist so dark. Weil er nur durch irgendwelche Hintergassen zieht, wo er dann irgendwie halb zusammengeschlagen wird.
Die haben wir im Urlaub geguckt und auf dem iPad und da ist natürlich dann der Gag mit dem, es ist alles schwarz, wieder weg, weil das natürlich nicht so gut kann.
Ja.
Aber da hat meine Frau dann auch irgendwann gesagt, so, nee, das ist mir jetzt zu blöd, das kannst du allein weiter gucken. Also es war so die einzige Folge, die ihr nicht so gut gefallen hat.
Ich fand die großartig.
Ich fand die auch super.
Weil die so LSD-ig ist, so. Ja, am Schluss in dieser Kirche mit dem Kreuz und dann tanzen sein die Kunden. Das ist wirklich alles sehr psychedelisch, diese Folge.
Ja.
Der Gag mit, wie Trent Crim am Schluss nicht mehr beim Independent ist, der funktioniert auf Deutsch nur so schlecht. Und tatsächlich habe ich ihn nicht kapiert, weil Trent Crim sich immer so vorstellt, Trent Crim, die Independent. Und am Schluss ist er halt nicht mehr beim Independent, bei der Zeitung. Und Ted Lasso fragt ihn dann, wie stellen Sie sich denn jetzt vor? Und auf Deutsch sagt er halt, Trent Crim, der Unabhängige. Und das musst du dann erst im Kopf mal zurück übersetzen, um zu kapieren, was in Englisch der Witz ist. Und ich habe es einfach so ignoriert und meine Frau so, das ist ja voll der Witz auf Englisch. Und ich so, okay, jetzt sie will es immer auf Deutsch gucken und übersetzt dann in ihrem Kopf die Witze zurück. Wäre mir nicht aufgefallen. Das war jetzt lustig.
Also, wer es noch nicht gesehen hat, Ted Lasso. Unbedingt.
Ted Lasso, fantastisch.
Es fühlt sich einfach so gut an.
Nicht umsonst mit so vielen Preisen überhäuft.
Ja, man möchte nach Richmond ins Stadion gehen, oder?
Ein bisschen, ja. Da ist ja auch immer ein Ticket hinterlegt, man weiß nur den Namen nicht.
Ja, jetzt ja. Nicht mehr, aber war eine Zeit, das ist auch gut. Ja, so diese kleinen Gags.
Ja. Das verdammte Ding hat 11 Emmys gewonnen. Primetime Emmys. Und mal sehen, was die dritte Staffel noch reißt. Also, muss man gesehen haben. Fantastisch. Nächstes Thema. Jack Ryan, Staffel 3.
Jack Ryan, genau.
Das habt ihr beide geguckt, oder?
Nee, nur ich. Nö, ich hab das nicht gesehen. Ich weiß von Jack Ryan so gut wie nichts. Also, ich glaube, das ist sowas, ich stelle mir das so vor, das ist so wie, und damit wechsle ich es, glaube ich, auch immer hier mit Matt Damon als
Born-Identität.
Hat vergessen, dass er ein Superagent ist. Ist das so in der Art? So überbordende Action und so?
Ja, nicht ganz so viel drüber Action, mehr auch so dieses Geheimnisgedöns, weil Jack Ryan ein vermeintlicher Geschichtsprofessor ist, also so in seiner ursprünglichen Rolle, also in der Rolle, in der er auch zum Beispiel in Roten Oktober geht und so, das ist ja alles die gleiche Figur. Das ist ja dieser...
In einem so einem Jack-Ryan-Film ist doch auch hier Kenneth Branagh und Russo, oder?
Roter Oktober? Was hat das mit Roter Oktober zu tun?
Der Hauptdarsteller, die Rolle des Hauptdarstellers in Roter Oktober ist Jack Ryan.
Also dieser U-Boot-Film mit Sean Connery?
Ja.
Das ist Jack Ryan.
Der Amerikaner, der sich von dem Hubschrauber absetzen lässt.
Ja, genau.
Und senden sie einen Ping, aber nee, das war das andere, der da runterspringt. Das ist Jack Ryan.
Von wem wurde der damals gespielt?
Harrison Ford?
Ich glaube, was dem, fehlt, ist die Information, dass das halt so eine Tom Clancy-Figur ist, die sich halt durch tausende
Tom
von Büchern zieht.
Ah, ja, okay.
Und deshalb in allen möglichen Stories in diesen Actionfilmen immer wieder auftaucht. Und
Tom Clancy ist doch Rainbow Six, oder?
Ja, genau.
Ja, okay, und das ist also...
Alec Baldwin ist es.
Ah, Alec Baldwin war das, genau. Und das ist im Endeffekt eine Figur, die in allen möglichen Dings, also sowas wie Patrick Bateman bei Dings, Bret Easton Ellis, also der halt in verschiedenen Romanen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, dann auftaucht, oder was?
In den Romanen haben die schon alles miteinander zu tun. Also in den Romanen fängt er eben an als dieser Geschichtsprofessor und wird am Schluss Präsident.
Ach, sehr gut. Ja.
Ja, weil er Vizepräsident ist und dann wird das Kapitol und das Weiße Haus weggebombt. Und da sind halt alle drin, außer er.
Und das spielt jetzt in der Zeit, bevor er Präsident wird, oder was?
Ja, genau. Ja, und das Jack Ryan jetzt, diese Serie, das ist halt quasi parallel. Also das ist... Das hat nichts mit dem, also es ist diese Figur genommen, aber es ist nicht aus dem...
Also das geht nicht davon aus, dass er mal Präsident wird.
Nö. Also.
Also in den Filmen war es Jagd auf Roter Oktober, Stunde der Patrioten, das Kartell und der Anschlag.
Die hängen alle zusammen.
Ben Affleck, Chris Pine und Harrison Ford.
Doch, Harrison Ford, genau.
Das ist immer derselbe.
Das ist immer der Jack Ryan, ja.
Das war mir nicht klar, okay.
Ja, und das ist halt immer den Zeiten angepasst. Weißt du, der Autor Tom Clancy hat das halt quasi so am Stück geschrieben, dass das jedes Jahr entwickelt er sich quasi eine Runde weiter und dann kommt ein neues Buch raus ungefähr. Ja. Und dann gibt's halt, also es gibt jetzt die neuesten Bücher, da ist, glaube ich, der Sohn von Jack Ryan, Jack Jr., der irgendwie bei Roter Oktober oder bei Der Anschlag ist er gerade auf die Welt gekommen oder so. Also
mir war, Tom Clancy ist mir schon ein Begriff und mir war klar, dass der eben so Bücher schreibt oder geschrieben hat, die so alle in so einem ähnlichen Setting, also so dieses amerikanische Verschwörungsdings, Politik und ein bisschen CIA und sowas spielt. Aber dass das so miteinander zusammenhängt, dass da ein Protagonist durch alle Bücher durchgeht, das war mir nicht klar. Obwohl ich, glaube ich, ziemlich viele von diesen Filmen gesehen habe. Also interessant.
Ja, und da gibt es dann auch noch andere Rollen. John Clark gibt es noch, der hat, glaube ich, auch dann irgendwie eigene Bücher gekriegt und so weiter. Ich habe das vor, weiß ich nicht, 20 Jahren habe ich da, glaube ich, viele von gelesen. Und ja, auch deswegen schaue ich jetzt so Serien halt einfach gerne, um zu gucken, was sie hier mit Jack Ryan machen und wie es
da weitergeht. Das ist jetzt aber schon eine Action-Serie, oder?
Ja. Also Action und ein bisschen Geheimdienst und ja, so, wir schleichen uns irgendwo rein und reden mit Leuten, mit denen wir eigentlich gar nicht reden könnten und so weiter und so. Ja.
Schleichen rein, da sind wir dann bei Rainbow Six wieder.
Ja, genau. Ja, wobei also nicht die Rainbow-Truppe, sondern natürlich, das ist halt in den Filmen immer so.
Die reden auch nicht so viel, wenn sie drin sind, also.
Genau, ja. Und Jack Ryan wird halt hier auch immer noch, also in den Filmen und in den Serien gefühlt immer noch mit diesem Kämpfertypen, wie auch immer der heißt, habe ich jetzt hier vergessen, zusammengewurstet. Also weißt du, der ist halt Geschichtsprofessor und kann aber dann doch zu gut kämpfen und zu gut alle möglichen anderen Sachen noch, so dieses Geheimdienstgedönse, was er eigentlich gar nicht könnte, wenn er einfach so ein Analyst ist. Also er ist ja halt Geschichte und analysiert irgendwie die russischen Präsidenten. So, das ist seine Hauptaufgabe beim CIA ursprünglich.
Hm.
Und jetzt kann er halt auch schießen und, weiß ich nicht, sich irgendwo ein Auto klauen und was weiß ich. Ja. Genau. Jetzt geht's darum, dass Teile der russischen Regierung versuchen, einen Krieg mit Amerika anzuzetteln, um zu zeigen, dass sie doch irgendwie die Geilsten sind und machen da irgendwie Stress mit diversen osteuropäischen Ländern. Und das fühlt sich halt in der aktuellen Situation irgendwie nicht so geil an.
Ja.
Ja, irgendwie Tschechien wird bedroht, die Ukraine ist Aufmarschgebiet, so wie jetzt Belarus. Und also, ja, also das ist so, ja, ein bisschen schwierig. Und was hier echt total problematisch ist, dass sie sich einfach in feuchten Lehm für die Geografie Europas interessieren.
Oh, das mag ich ja mal gar nicht.
Also da sind sie in der ersten Folge, holen sie irgendwie einen raus im Schwarzen Meer und fahren mit so einem Gummischwein nach Griechenland. Und um vom Schwarzen Meer nach Griechenland zu kommen, musst du halt durch den ganzen Bosporus durchfahren.
Was ist denn ein Gummischwein?
Also so ein
Schlauchboot. Aus dem Border.
Ja, genau.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Also, weißt du, so innerhalb von 6 Stunden irgendwie, so ist Nacht und sie kommen Mitte des Tages an.
Okay.
Also das ganze Boot voller Benzinkanister.
Ja, und selbst wenn du mit so einem Ding durch den Bosporus durchfährst, also irgendjemand wird es schon interessieren. Also,
ja.
Dann
wird ja erstaunlich.
Fühlt sich Tschechien von Russland durch Truppen an der Grenze bedroht. Die irgendwie in die haben halt keine gemeinsame Grenze. Da liegt
Tschechien?
Halt da liegt halt die Slowakei einfach dazwischen.
Da liegen noch mehrere Länder dazwischen.
Ja. Genau. Also, ja, irgendwie Slowakei und Polen und alles. Aber ja, gut. Dann in der letzten Folge irgendwie tritt er von Estland nach Russland über, also schleicht sich über die Grenze, lässt sich dann von einem Hubschrauber abholen und dann fliegen sie auf die Ostsee. Alter, wenn du schon in Estland bist, dann kannst du doch einfach so auf die Ostsee gehen. Also
geht einfach ans Meer.
das sind so die Sachen, die so mir direkt aufgefallen sind. Andere Sachen sind wahrscheinlich auch noch falsch und also, dass man Städte nicht so, also dass die Straßen in Städten in Filmen eh nie stimmen, geschenkt. Aber das, also diese drei Sachen, die fand ich jetzt schon irgendwie krass.
Ja, vor allem, wenn du es so absichtlich verortest.
Genau.
Und dann ist es halt so falsch verortet.
Und es ist halt so einfach, das nicht falsch zu machen, gell? Also,
ja, genau.
Ja, du machst halt einfach mal maps.google.com, scrollst ein bisschen raus und schaust halt, okay, da sind die Russen, da ist das nächste Land, dann schreibe ich halt ein anderes Wort in mein Drehbuch.
Genau.
Es ist doch nicht so schwer.
Ja.
Also, nee, du musst dich ja jetzt nicht persönlich da auskennen und das alles noch aus dem Erdkundeunterricht wissen. Du musst doch einfach nur Google Maps aufmachen. Was ist denn daran so kompliziert?
Ja. Ja, also gerade das erste mit dem Griechenland, da war ich echt so, hat Griechenland ein Stück vom Schwarzen Meer? Also ich dachte ja vielleicht irgendwie so ein Stückchen, weil es geht ja schon rüber, also Richtung Türkei und so. Vielleicht haben sie da noch irgendwie so eine Schneise oder sowas, aber nee. Und
nee, da ist Bulgarien noch.
Ja, entweder Bulgarien oder halt die Türkei. Und dann, warum lassen sie nicht in
Was sind das?
Hier ist Musik angegangen.
Die GEMA möchte nicht, dass du das da spielst. Kannst du das beenden?
Bei wem ist das? Beim Stefan.
Ja, ich weiß aber nicht, wo es herkommt.
Ja, ich meine, Griechenland geht ziemlich, tatsächlich relativ nah ans Schwarze Meer ran. Aber da ist halt immer noch ganz schön viel Türkei dazwischen. Also wenn du an eine griechische Küste anlanden willst, dann musst du halt wirklich durch Bosporus und wie heißt das andere Ding? Gibt es auch so zwei Meerengen da bei der Türkei. Ich weiß nicht, wie die andere heißt. Musst durch beide durch.
Straße von irgendwas wahrscheinlich, ja.
Ja, genau, die ultralange Straße, wo du an mehreren Städten vorbeikommst. Also da fährst du auch nicht nachts mal einfach so vorbei mit dem Schlauchboot. Also es ist großer Unsinn.
Ja, also da waren so einige Sachen, die nicht so fein waren. Aber sonst war es schon, sie hatten coole Locations, durchweg hohe Spannung. Natürlich ist der Nachteil an der Jack-Ryan-Serie immer, dass man weiß, dass Jack-Ryan schafft. Also das wie bei James Bond. So, ja, da ist Spannung da, aber naja, auch schauspielmäßig fand ich es ganz gut. Nina Hoss spielt die tschechische Präsidentin.
Mhm. Und die tschechische Präsidentin.
Ja, was ich ganz cool fand, sie haben alle Englisch gesprochen, aber mit einem starken lokalen Akzent. Also, dass man es dem einen oder anderen in Amerika nicht zumuten möchte, Untertitel zu lesen, okay, dann macht es so. Und dann fand ich die Lösung, die sie gewählt haben, dass sie einfach gesagt haben, okay, die sprechen einfach alle immer Englisch, auch wenn sie untereinander reden, aber sie sprechen zumindest immer mit ihrem Akzent. Also die Russen haben einen russischen Akzent, also soweit ich das erkennen kann. Und die tschechische Präsidentin hat einen
deutschen Akzent.
Deutschen Akzent, also.
Ja. Aber es ist eine coole Idee, ja, stimmt. So,
also,
ist eine Möglichkeit, so, ja.
Wir wollen nicht, dass sie ihre lokale Sprache sprechen, okay. Und dann machen sie es halt so, dass sie die Akzente nutzen. Und das fand ich eigentlich schon ganz cool. Ja, und sonst, also wer die ersten beiden Staffeln geguckt hat, die zweite war nicht so stark. Die dritte ist jetzt wieder deutlich stärker. Also wer Bock auf sowas hat, dritte kann man sich auf jeden Fall angucken. Man muss halt vorher wissen, es geht gegen Russland und sie wussten, als sie das gedreht und geschrieben haben, eben noch nicht, wie sich Russland jetzt so verhalten wird. Und das, es fühlt sich immer wieder nicht schön an, was sie da machen.
Warum inwiefern?
Weil es so nah dran ist einfach an echt.
Okay.
So.
Ja, also wird Russland falsch dargestellt, oder?
Nee, also Russland macht halt die ähnliche Provokation, wie sie jetzt machen und ähnliches Maul auf und so weiter. Und da ist es halt so ein Teil der Regierung, die irgendwie sich da reinputschen wollen. Mhm. Und sie reden aber ähnlich wie jetzt Teile der russischen Regierung oder die ganze russische Regierung.
Okay.
Und ja, es ist halt, ja, nah ran. Ja.
Ja gut, da ist einiges von der Geschichte überholt worden, einige Filme.
Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Nee. Und gerade die letzte Folge war nochmal richtig cool. Also sie hatte so ein bisschen den Vibe von Roter Oktober oder diesen 30 Days Film über dieses, die Kuba-Krise.
Ach ja.
Mit, wie heißt der?
Kevin Costner?
Ja, genau. so, da waren so, fühlte sich so ein bisschen an.
Mhm.
Ja. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie 8 Folgen lang auf die letzte Folge warten muss, bis mal was passiert, sondern es passiert auch zwischendrin immer wieder genug. Und man sollte sich, also wenn man sich mit Geografie nicht so gut auskennt, hat man noch mehr Spaß als ich. Ja. So, ein Thema haben wir noch. Wir haben vor, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, einigen Folgen mal über Athena gesprochen. Athena.
Oh ja.
Athena,
glaube ich.
Einen französischen Film. Das war dieser mhm. Actionfilm in den Banlieues.
Mhm.
Und da hatten wir uns, oder wir beide haben, glaube ich, nur die Sendung gemacht. Oder ich meine, der Bob war da gar nicht dabei. Und haben wir uns überlegt, wie sie insbesondere diese erste Verfolgungsjagd gedreht haben, weil das wirklich sehr, sehr beeindruckend war. Es war Folge 748, Athena. Und es gibt auf Netflix eben ein Making-of dazu, wo sie das eben sehr detailliert zeigen, wie sie diese ganzen Szenen machen und wie die ganzen Dreharbeiten abliefen. Und ja, ich fand das sehr cool, das eben mal so von der anderen Seite zu sehen.
Ja, es war extrem cool. Also gerade das, was wo wir eben uns überlegt haben, wie sie das gemacht haben. Wir haben ja, also mir ist aufgefallen, wir haben viel mehr Drohne auf Drohne vermutet, als es in Wirklichkeit
ja,
war.
Ja.
Also wir hatten ja damals überlegt, geht das, dass eine Drohne so durch die
in den durch Fahrzeug den
Innenraum
reinfliegt.
Innenraum fliegt oder durch ein Fahrzeug durchfliegt, weil es muss ja Drohne sein, weil später passiert ja das und das. Nee, die fahren halt an das fahrende Fahrzeug ran, geben die, wie nennt man das? Ist das eine Steadicam oder?
Ja, so eine Steadicam, gell? Gimbal, Mischung.
So ein riesen Ding, geben sie ins Fahrzeug rein, filmen da drin, geben es vorne wieder raus an irgendwie ein Fahrzeug, was daneben fährt, also völlig irre. Und also, es waren auch ein paar Drohnenfahrten dabei, das schon, aber insgesamt.
Ja, und am Schluss hängen sie den Kameramann an den Kran und ziehen ihn dann einfach hoch.
Ja, also voll krass, ja.
Wow.
Dieses, wo er an dieser Treppe, gell, also an dieser Leiter, gell, diesen Leiteraufstieg verfolgt, gell.
Ja.
Ja, krass.
Also.
Ach, nee, und dann, wo sie ihn richtig hoch, 30 Meter hochziehen, gell?
Genau. Das war doch war das nicht diese Schlusseinstellung bei der Öffnungssequenz, wo er dann rückwärts weggeht und dann so wie wegfliegt?
Nein, ja. Es war irre, also wirklich irre. Und auch was über die Schauspieler erzählt wird, fand ich nochmal, hat unheimlich viel Hintergrund gebracht, hat mir sehr viel Lust gemacht, den Film nochmal zu schauen.
Ja.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich den Film bewertet habe. Ich befürchte, ich habe ihm Unrecht getan. Ja, ich habe es auch gerade geschaut. Ich befürchte, ich habe ihm Unrecht getan. Und auch, dass wir ihn überhaupt nicht berücksichtigt haben bei dem Best-of des Jahres, ist mir übrigens bei irgendeinem anderen Film die Tage oder die Woche auch aufgefallen, dass ich den auch vergessen habe offensichtlich in unserem Best-of am Ende des Jahres. Aber das war schon ein krasser Film.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, man muss ihn nochmal schauen. Jetzt auch mit dem Hintergrund eben zu wissen, dass zum Beispiel so viel echt war, gell? Also es ist halt, dass, wir haben so gesagt, von dem, wo das gedreht wurde, haben irgendwie 80% der Leute haben mitgespielt. Oder
ja,
waren
Wohnungssiedlung.
Oder Techniker oder also haben alle irgendwie teilgenommen.
Ja.
Und auch
darüber einfach zueinander gefunden. Die waren halt vorher bekriegt.
Oh, das war echt berührend, gell?
Und
so mit so Gangs, die vorher sich bekriegt haben und jetzt eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe haben und jetzt Freunde sind, mehr oder weniger. Also ja. Wirklich berührend.
Das war echt, also.
Und auch diese Körperlichkeit, wie der eigentliche Hauptdarsteller da wirklich so mit praktisch schon gebrochenem Handgelenk und so, und aber immer nochmal und immer diese Prügelei nochmal. Nochmal treten, so, also voll krass. Krass. Ja, und auch diese Szene durch diesen Gang,
ist, glaube ich, auch am Anfang gehört es damit dabei, gell? Wie sie das choreografiert haben.
Ja, ja.
Also hier und dann muss hier einer was werfen, hier kurz verharren, dann sollen die irgendwie Action machen und dann sieht man es halt später, wie die das da machen. Das,
ja. Und da läuft eben einer mit so einer kleinen GoPro noch hinterher und filmt es quasi noch, wie die das
dann
filmen.
Stößt sich der Kameramann irgendwie den Musikantenknochen und flucht. Oder auch später bei diesem Kampf mit dem Polizisten, ja, wo der Kameramann dauernd von irgendwelchen Leuten getackelt wird. Ja. Irgendwelche eine Oma hat ihn getackelt oder irgendein Polizist hat ihn getackelt. So. Ah, herrlich.
Ja. Dann laufen immer Beschützer um ihn rum und räumen die Leute weg. Und
wir brauchen mehr Beschützer. Wir brauchen noch mehr Beschützer um den Kameramann. So.
Ja. Bob, wenn du Athena nicht gesehen hast damals... Das und danach ist Making-of. Also gerade das Making-of, das macht ja auch so viel Spaß.
Ja. Vielleicht sogar
Making-of. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe gerade, als ihr das erzählt habt, darüber nachgedacht. Ich hatte auch mal irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wo das hingehörte, aber auch so eine Making-of-Szene gesehen, die klang so ein bisschen so ähnlich, wo es tatsächlich eine Drohne war, die dann durch ein Auto durch ist, aber auch so ähnlich, dass die Drohne dann aufgehört hat zu fliegen, dann einfach gegriffen wurde und eine Handkamera benutzt. Und dann auf der anderen Seite wieder raus und weiter geflogen. Allerdings zu der Frage, ob eine Drohne durch ein Auto fliegen kann, kann ich einen Instagram-Account empfehlen. Der Typ heißt, da erwischte mich jetzt kalt, jetzt müssen wir verlinken, Sebastian Schieren, glaube ich, aber ich will nichts Falsches sagen. Und der ist offensichtlich begnadeter FPV-Drohnenpilot und seines Zeichens... so Instagram-Influencer, der irgendwie sehr viel davon lebt, Skifahren zu gehen im Winter und Surfen im Sommer und das Ganze dann mit coolen Drohnenbildern zu bebildern. Und der hat so einen umgebauten Sprinterartigen Kastenwagen und eins seiner Videos, was er immer und immer wieder in unterschiedlichen Varianten dreht, ist irgendwie, jemand ist in dem Kastenwagen drin und gießt sich Kaffee ein. Und es kommt eine Drohne angeflogen und fliegt hinten ins Auto rein und vorne wieder raus und zwischendurch unter dem Strahl des Kaffees, zwischen dem Arm, wo derjenige, der die Kaffeekanne hält und gerade ausgießt, unter dem Arm durch und dann zur Heckklappe wieder raus und dann aufs Meer raus oder so. Das steht das Ding am Abgrund von so einer Steilküste und dann.
Ach so, der steht aber.
Der Wagen steht, der ist auch schon durch Autos. Es gibt auch ein Video, wo er.
Weil fahren ist halt gar nicht trivial, weil dann hast du ja Wind und dann da drin hast du ja dann keinen Wind mehr.
Ja, das kriegt er aber hin.
Wieder raus.
Also gibt's krass. Videos, wo der Bus fährt und hat die Seitenfenster offen, Fahrer- und Beifahrerfenster, und die Drohne kommt halt von der Seite angejagt und fliegt durch das fahrende Auto durch.
Krass.
Also solche Sachen macht er dauernd. Und es gibt auch immer wieder so Outtake-Videos, wo er dann irgendwie die Drohnen stürzen schon öfter mal ab und knallen irgendwo dagegen. Ein Video hat er auch gemacht, wo er von der Klippe in so einen See reinspringt. Irgendwie so ein Bergsee, der irgendwie so an ganz steilen Klippen ist. Und er springt dann irgendwie mit so einem Rückwärtssalto oben von der Klippe runter. Und die Drohne umfliegt ihn, während er runtergeht nochmal und knallt dann mit ins Wasser rein. Und dann so hat er die Drohne vorher versucht, halt irgendwie halbwegs wasserfest zu kriegen, damit er sie mit versenken kann. Und naja, die Sponsorengelder sitzen offensichtlich locker und man kann also die eine oder andere Drohne auch mal versenken und für geile Videos.
Nee, aber hier ist gar nicht so viel Drohne. Also es ist auch Drohne dabei, aber meistens ist es doch eher... Sie geben die Kamera irgendwie weiter oder also es ist ja und es klingt jetzt so, als wäre das nur Eye Candy, das ist es nicht. Also es ist auch einfach eine ernsthafte griechische Tragödie, wenn man so will. Und das finde ich hat der dieses Making-of schon auch klar gemacht wieder und auch das hat mir wieder Lust gemacht, den Film zu schauen. Also ich muss den doch mal wieder schauen. Aber es macht auch einfach Spaß, es zu schauen, ganz unabhängig von der griechischen Tragödie. Also ich habe neulich wurden wir bei Daniel gefragt, so nach besten Special Effects. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Special Effects nicht aus, das sind jetzt wieder keine Special Effects, sondern Kameraeffekte im Endeffekt. Aber das ist schon auch also hohe Filmkunst, was man hier gesehen hat. Ja,
cool.
Also sehr empfehlenswert. Empfehlenswerter Film. Bob, ja, also solltest du noch schauen.
Sowohl der Film als auch das Making-of.
Ja, genau.
Und
vielleicht sogar das Making-of zuerst. Vielleicht hat man dann mehr Zugang dazu. Das könnte durchaus sein.
Kann sein, ja. Und wenn man, wenn man keinen Bock hat auf hier französische Bonnions, dauern auf die Fresse, diese erste Viertelstunde, diese ersten One-Take,
ja,
das ist so geil. Also das auf jeden Fall gucken, unbedingt.
Ja, ja.
Das ist wirklich, wirklich richtig gut.
Krass, ja, okay.
Ja. Hat jetzt nochmal, also das Making-of hat nochmal richtig Lust auf den Film gemacht.
Ja, oh, ja, ging mir auch so. Also ich glaube, ich schaue auch nochmal.
Dann kannst du nochmal neue Punkte vergeben. Dann kannst du ihn nochmal im nächsten Jahr dann in deine Best-of-Liste mit reinnehmen.
Genau.
So, ein Thema haben wir noch, oder zwei sogar. Ich war die letzten beiden Folgen nicht da. Und eine Folge davon habe ich im Urlaub verbracht. Mhm. Ich war in den Alpen in Tirol. Und ja, es war sehr schön, sehr erholsam. Wir waren in einem, so ein Familienhotel, nennt sich das, untergebracht. Und ja, also war sehr rund. Haben wir jetzt, habe ich glaube ich schon ein, zwei Mal vom Urlaub erzählt, dass irgendwie im Moment genießen wir es, wenn für uns Essen gemacht wird und sich jemand um alles kümmert. ja, es ist, ja, irgendwie war jetzt mal wieder Zeit für richtig Urlaub mit Erholen und Abspannen. Und ja, es war mitten im Skigebiet, also man konnte von dem Hotel zum ersten Lift sozusagen, mit dem man dann auch hoch ins Skigebiet kam, bequem einfach über die Straße gehen, so man den Skier hatte, die ich mir dann auch geliehen habe. Ich war auch zweimal Skifahren, zweimal zwei Stunden, also ich habe mir so einen 2-Stunden-Skipass gekauft und war danach jedes Mal so platt, es war echt krass. Wobei am ersten Tag sind wir da, ist so eine Kinderbetreuung, und da sind wir da hin und unsere Kinder so, oh ja, Betreuung und da rein, und fanden es richtig gut. So, okay, jetzt können wir mal gucken, wo wir Skier kriegen und so, und oh, jetzt haben wir Ski. Meinst du, man kann mal hochfahren? Ah ja, komm. Und dann sind wir halt oben aus der Gondel ausgestiegen und in dem Moment, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, 300 Meter von der Gondel talwärts gefahren sind, rufen die an so, ja, eure Kinder möchten jetzt gerne abgeholt werden. Oh shit, okay. Die Talabfahrt war halt rot, also rote Pisten und ein paar außenrum blaue. Da wollte ich mich jetzt dann nicht direkt runterstürzen. Das heißt, wir sind irgendwie zu der nächsten Station gefahren, wo man wieder hochfahren konnte, und sind dann mit der Gondel runtergedüst und haben die dann abgeholt, und dann hatten die auch nicht mehr so viel Lust.
Hä, wo ist denn bei Rot das Problem? Du bist doch ein guter Skifahrer.
Ja, meine Frau aber nicht.
Ach so, okay.
Also die ist 4-5 Mal gefahren. Ich bin dann später, bin ich auch die rote Talabfahrt gefahren am nächsten Tag. Ich bin die rote, das hat so Bock gemacht. Also sie war so.
Du bist wahrscheinlich, seit wir Skifahren waren, auch noch nicht wahnsinnig oft gefahren, oder?
Ich glaube, ich war mal einen Tag nochmal irgendwie in.
Ja, genau, genau sowas. Wie ich. Wann war Skifahren? So 2009 oder so?
9, ja, ja.
Könnte sein, gell?
Ja.
Ich glaube 9. Und danach war ich, genau, auch noch einmal, da war ich auf einer Baustelle in, ich glaube, Deggendorf, und dann bin ich mal in Schwarzwald, nicht in Schwarzwald, in Bayerischen Wald gefahren. Für einen Tag. Aber, ja. Und jetzt, ich war ja in 2 oder 3 Wochen so. Freue mich auch diebisch. Mhm. Ich bin gespannt, wie das wird, ob ich meine Familie überzeugen kann. Die sind ja alle noch nicht Skifahrer, meine Frau auch noch nie gefahren.
Okay.
Und wir sind sehr gespannt, ob das was wird, ja. Wie das was wird.
Ja, also Skikurs wird doch, also das Problem war halt bei uns, wir sind montags angekommen und die Skikurse gingen sonntags oder montags los. Das heißt, wir konnten halt für die Große zumindest mal keinen Skikurs dann noch buchen, und dann stand sie mal einen Tag auf den Brettern, so habe ich ihr ein bisschen was erklärt, und dann haben wir nochmal so eine Privatstunde gehabt, aber das war ihr dann auch zu blöd, so wenn der Fokus so 100% immer bei ihr ist, das findet sie auch nicht so gut, und aber ja, Spaß hatte sie schon dran.
Das Problem ist halt, unser Großer ist unheimlich ängstlich und die Kleine hat halt eine Zerebralparese, deswegen sind wir nicht so ganz sicher, ob es überhaupt geht, also mal gucken, muss mal sehen, ob es geht oder nicht.
Ja, ja.
Irgendwas wird schon gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und zur Not halt einfach im Schnee ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Schlitten fahren, und ich fahre dann halt jeweils einen halben Tag alleine.
Ja, genau. Alleine Skifahren, muss ich sagen, ist so meh.
Ja, okay. Das glaube ich auch.
Also.
Ist halt langweilig, gell?
Ja, also natürlich unterhält man sich nicht, wenn man gerade fährt. Aber macht halt Pausen und dann redet man und dann lüftet man zusammen und redet über dies und das. Und das ist dann halt das alles nicht da.
Ja, alleine.
Man kann parallel irgendwie Podcasts hören und so. Bin auch da echt weit gekommen.
Echt?
Mit Podcasts.
Wie während des Fahrens? Nee, während des Liftens, oder?
Nee, während des Fahrens kannst du auch Podcasts hören.
Echt? Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Ja. Also ich hatte dann keine Lust, dann umzustellen, so jetzt fahre ich bergab, dann mache ich mir Musik rein. Für die weiß ich nicht. Das sind ja also, ja, wenn du Talabfahrt machst, sind es schon 10 Minuten. Aber sonst ist ja so eine Abfahrt, weiß ich nicht, 3 Minuten oder so. So eine normale Piste.
Ja.
Also, wenn man nicht, also ich bin auch erstmal so ein paar Mal so eine Blau runtergefahren.
Ich habe das meiner Frau auch erzählt, so ja, nach Vierschach runter sind der Stefan und ich, glaube ich, in 6 Minuten gefahren. Und das ist ja 1000 Meter Höhenunterschied oder so.
Ja, wir sind aber auch ein paar Mal richtig
durchgeholzt, ja.
Da war doch diese eine geile schwarze Piste, die so ganz, also die ultra steil war, aber so geil präpariert, wo man so richtig so runtersliden konnte. Was, also das war
Holzfriese. Habe ich neulich mal gegoogelt, habe ich rausgefunden, dass sie zu den 3 steilsten Pisten, ich glaube, in Italien gehört oder in Südtirol. Also auf jeden Fall, ja, also es ist ultra steil. Es gibt kaum steilere in Alpen.
Ja, aber wir sind doch da nicht runtergeeiert, sondern wir sind da richtig entspannt runtergefahren, oder? Habe ich das falsch
erinnert? Ja, war schön. Nee. Also entspannt, ja, die ist halt, wenn du oben über die Kante fährst, trifft dich erstmal der Schlag, weil es halt eine Wand ist, ne?
Genau, also gefühlt geht's halt senkrecht runter.
Paar 70% oder irgendwie sowas. Also ist völlig irre.
Aber wenn du im Berg drin bist und einfach fährst und nicht versuchst zu bremsen?
Ich kann mich an 2 Dinge erinnern am Holzfriesen. Es ist in Sechsen, falls das da draußen irgendjemand interessiert. Sechsener Alpen, Hochpustertal. Genau, Südtirol. An 2 Dinge, und zwar das erste Mal, wie ich da runtergefahren bin, war das eine Buckelpiste.
Boah, das ist natürlich, das ist fies.
Gar nicht so breit. Das war wirklich katastrophal. Und da hatte ich mich wirklich runtergequält mit meinem Vater. Und als ich dann ein paar Tage später mit meinem Vater da runter bin, ich glaube, da war es, oder war es vielleicht ein Jahr später, ich weiß nicht, also irgendwann kann ich mich erinnern, wo ich auch mit meinem Vater runterfahre, ich fahre vor und er fährt hinter mir und plötzlich kommt er an mir vorbei als so Schneekugel.
Ups.
Und da kommt man ja nicht mehr zum Stehen, gell? Keine Chance. Ja, wenn du da also einmal
da bist du unterwegs
fallen dann. Bist. Ja. Genau, bis unten an den, also bis an den Fuß des Hangs ist er da gerutscht. Also hat sich nichts getan, aber es hat dann gerutscht. Ja. Und
wenn du dann ganz oben irgendwie den Ski verloren hast, dann läufst du nämlich erstmal wieder den ganzen Berg hoch. Fürchterlich.
Ja, das ist herrlich.
Nee, da hatten wir, als wir beide da waren, hatten wir total Glück. Es war einfach.
Ja, es war super. Ja. Aber das ist schon so geil, wenn du da kommst, gell, nach Moos. Das ist dein Nachbarort. Und unten an den Lift gehst und dann siehst du halt auf diese Wand und denkst dir so, scheiße, das ist wirklich steil. Ja. Schaust ja von unten hoch. Also das ist echt cool, das ist eine coole Piste. Aber da fahren wir dieses Jahr nicht hin, wir fahren nach Vorarlberg ins Brandnertal, wo ich auch als Kind schon war. Bin ich auch gespannt, wie sich das verändert hat.
Ja.
Mal gucken. Aber ich freue mich. Skifahren ist schon geil.
Das macht Spaß. Ja, und da jetzt in diesem Hotel, Essen war total geil. Es gab Buffet mittags und abends. Und abends gab es aber zusätzlich zum Buffet noch ein Menü für die Erwachsenen. Das heißt, du hast so ein bisschen divers vom Buffet genommen und hast gesagt, so jetzt wär ich bereit für die Vorspeise. Und dann haben sie dir halt so eine Vorspeise, die aber, also sie war eine kleine Portion, so wie so ein bisschen, ähnlich wie so Sterneküche mit so ein bisschen Schäumchen und ein bisschen Mousse und ein bisschen dies und schöne Ideen, jeden Tag was anderes. Dann Hauptgericht konntest du aus 4 wählen, 4 unterschiedlichen Hauptgerichten, konntest du morgens direkt sagen, oh, ich hätte gern das. Und dann kam das Hauptgericht und konntest wieder essen und dann gab es den Nachtisch. Und für die Kinder gab es halt auch irgendwie Nudeln und Pommes und Soße und Gemüse. Leider immer so durcheinander Gemüse, was irgendwie gefühlt viele Kinder nicht mögen, unsere auch nicht. So, nur Erbsen, das wäre cool gewesen, aber irgendwie Erbsen und Möhren und Zucchini und Karotten und Paprika reingeschnitten, das ist halt irgendwie blöd. Ja, also, das war echt, und ein kleines Schwimmbad. Ach, beim Abendessen, oh, das war sensationell. Da, also erzählt die Einjährige heute noch von. Es gab nämlich einen Roboter, der autark fahren konnte. also Leute gesehen hat, nicht gegen die gefahren ist und sich im Restaurant auskannte. Das heißt, die haben dann irgendwie das, nicht immer, aber immer mal wieder, wenn du das Essen gekriegt hast, haben sie das Essen auf diesen Roboter gestellt, deinen Tisch eingegeben und dann kam der Roboter angefahren und dann hat er gesagt, ihr Essen ist da. Und dann hast du es dir runtergenommen, dann hast du es quittiert und dann ist er wieder zurückgefahren, ganz alleine. Also nicht irgendwie ferngesteuert und wenn du ihm in den Weg gelaufen bist, hat er auch Pause gemacht und ja. Also das erzählt die Kleine einmal am Tag irgendjemanden, dass die Melone vom Roboter gebracht wurde. Das war ihr Highlight.
Sehr gut.
Ja.
Das habe ich aber irgendwo habe ich das auch schon mal gehört, dass es das gab. Ja, das irgendwie, ich glaube, meine Schwester hat das erzählt. Dass das
der hat auch so ein lustiges Gesicht da vorne und so. Also wirklich,
das ist schon lustig.
Die sind auch jedes Mal abends beim Abendessen sind sie nochmal gucken gegangen, wo der Roboter jetzt steht, ob der rumfährt oder ob der gerade Pause macht, ob der schläft und ja. Also wirklich gut. Ja. Ja, nee, also sehr lohnend.
Klingt cool, ich bin neidisch, ich will da auch hin.
Ja.
Aber nicht zum Skifahren, nur so.
Du fährst auch
Snowboarder, oder?
Du fährst so
vom Typ her.
Vom Typ her, ja, ich finde grundsätzlich sich zwei Holzbretter, die sich unabhängig voneinander bewegen können, sich an beide Beine zu schnieren, finde ich eine Todesfalle von einer
komische
Idee.
Vorstellung.
Ja. Deshalb auf jeden Fall beide Beine auf dasselbe Brett schnallen, dann können die wenigstens nicht gegeneinander verdreht werden.
Ja, aber die Räder bei deinem Fahrrad können auch in unterschiedliche Richtungen fahren. Also
ist immer eine gute Idee, die Beine fesseln, wenn man in einer lebensfeindlichen Umgebung ist.
Ja, ja genau. Ja, nee, also ich bin da eher bei einem Brett und dann, aber auch das ist, ich bin mal Snowboarden gewesen, aber ich weiß nicht, ich find's besser, wenn da Wasser drunter ist, als wenn da Schnee drunter ist. Oder Straße. Ist Straße ist okay. Also Skateboard finde ich in Ordnung. Obwohl man da viel härter hinfällt, aber da ist man nicht so schnell. Es geht nicht so steil bergab. Und ja. Wakeboarden oder Surfen, da ist das Wasser im Zweifel schnell und man kriegt es danach auf den Kopf oder man fällt mit enormer Geschwindigkeit rein. Das tut auch weh. Aber ist mir trotzdem lieber als Schnee mit Steine drunter.
Ja, also wenn du auf die Steine fällst, dann hast du echt ein Problem. Mich hat's einmal spektakulär geschmissen. Irgendwie, weißt du, wenn du so fährst und denkst du so, irgendwie bist du zu schnell. Oh. Und dann hebst dich raus irgendwie in der nächsten Kurve und du löst dich einfach in nur so ein Schneewölkchen auf. Ja, gut. Aber.
Ich habe jetzt zu Weihnachten ein Skimboard bekommen, wo ich nicht weiß,
was das ist. Das ist auch eine Todesfalle.
Was zum ersten Mal nutzen werde, aber da freue ich mich. Das sind diese flachen Holzbretter, Surfbretter, die man so im Brandungsbereich benutzt, so auf einem Wasserfilm im Endeffekt.
Da kann man auch speckeln. Da haben wir doch in Lacanau, meine ich, so ein paar Leute gesehen, die das nicht konnten und sich dauernd auf die Fresse gelatzt haben, oder?
Ich habe mich so hart hingelegt damit. Also das ist in unserem Alter echt schwer, so ein Ding. Ich hatte ja jahrelang ein Skimboard als meinen Sofatisch.
Ja, stimmt, als ja. Tisch, genau, ja.
Das Ding ist aber auch mehr im Einsatz gewesen, bevor es, also sowohl bevor es Sofatisch wurde, als auch dann zwischendurch mal wieder vom Sofatisch zum Skimboard und wieder zurück zum Sofatisch. Ich habe mich damals ein paar Mal richtig hart hingelegt. Also da kannst du dir wehtun. Sei vorsichtig, sei gewarnt, möchte ich sagen.
Wenn kein Wasserfilm drunter ist, oder was?
Naja, du, oder wenn du halt drauf springst und
du höhere Geschwindigkeit
direkt nach
hast,
vorne abgeht.
Das Board, genau, oder anders.
Ja, entweder gehst du nach vorne oder du gehst halt spektakulär nach hinten, weil das Ding halt einfach zack weg unter dir. Und dann liegst du dich auf dem Rücken und das kann halt echt wehtun, weil der Wasserfilm ist halt nur ein Wasserfilm, gell? Du knallst halt mit voller Granate auf den harten
Sand. Ja, auf den Sand.
Der Wasserfilm hilft dir da nix. Es ist nicht so wie beim Surfen hinzufallen.
Ja, das finde ich auch, aber ich habe in Le Havre mehrere Leute damit üben sehen, die es zum Teil auch erst ganz frisch gemacht haben. Und da hatte ich richtig Bock drauf und habe mir deswegen sowas gewünscht und habe das bekommen von meinen Eltern. Und ja, jetzt muss ich gucken, wann ich das nächste Mal die Gelegenheit habe. Mal sehen. Jetzt werde ich erstmal beim Skifahren auch Neuland betreten, nämlich zum ersten Mal Carving-Skier benutzen. Denn ich bin ja noch Oldschool. Ich habe ja meine
Du hast immer noch die Geraden gehabt, gell?
Ja. Völkel P20, 2,10 Meter oder so. die habe ich so ungefähr 2000 oder so gekauft. Da war das so ungefähr die letzte Generation von Nicht-Carving-Shear. Ich glaube, im Jahr drauf ging Carving los. Und ich habe die aber immer mit Freude gefahren. Es waren halt so lange gerade Skier ohne Taillierung. Und ist halt total...
gibt's gar nicht
vor
mehr
10 Jahren. Nee, gibt's gar nicht mehr. Also schon vor 10 Jahren, als wir zusammen waren, waren das die längsten Skier, die man so gesehen hat. Man sieht es ja immer, wenn man dann zusammen Lift fährt. Also gerade so... nicht Sessellift, sondern so Kabinenlift, wo man außen die Skier so an die Tür steckt und meine halt dann immer 20 Zentimeter länger als alle anderen sind, obwohl ich nicht der Größte bin, der in der Kabine sitzt. Ja, zeigt einfach, dass ich einfach viel zu altmodische Skier fahre.
Und alle anderen fahren. Bist du denn seltsam angeschaut worden?
Ja, natürlich.
Anderen Leuten.
Ja. Denken immer alle so, Gott, was ist denn das für einer? So sehr oldschoolig. Das ist so, als würde man mit alten Holzschieren noch fahren. Gell? Also es ist einfach, ja, und dieses Jahr wäre es wahrscheinlich noch alberner, weil es halt mittlerweile 20 Jahre her ist, dass diese Generation abgelöst wurde. Jetzt habe ich mir von meinem Vater Carving Shear geliehen. Der war dieses Jahr wahrscheinlich zum letzten Mal Skifahren. Ich bin mal gespannt, ob er es durchhält. Sein Vorhaben, der ist ja 80 geworden an Weihnachten und hat sich deswegen entschieden, jetzt noch einmal Skifahren zu gehen. Das haben sie jetzt gerade gemacht. Und mal gucken, ob es dann nächstes Jahr wirklich nicht mehr Skifahren gehen. Aber vernünftig wäre es wahrscheinlich, weil mit 80 ist dann doch irgendwann, obwohl mein Vater ja schon so körperlich recht fit ist, aber er ist halt trotzdem 80, gell? Also es ist halt, ja, ist halt die Frage, ob das dann noch so klug ist. Vor allem ist mein Vater, ist halt von seinem skifahrischen Können, der hat erst sehr spät Skifahren gelernt, also nicht als Kind, sondern erst als er meine Mutter geheiratet hat, musste er dann Skifahren lernen, so ähnlich wie meine Frau jetzt im Endeffekt, nur dass meine Frau es erst nach 10 Jahren nach der Hochzeit oder 11 Jahren nach der Hochzeit macht. Und hat dann halt so richtig gute Technik, also er fährt okay, aber der hat immer viel mit Kraft auch kompensiert. Und mit Kraft können kompensieren ist halt als 80-Jähriger geht dann halt nicht mehr so, ne? Das ist halt, ja. Und da wird's dann halt auch gefährlich, wenn du da stürzt, da brichst du dir halt auch leicht mal die Kreten, ne?
Ja.
Hat er bisher nicht gemacht, aber ja, mal gucken, ob sie nächstes Jahr nicht mehr fahren. Wenn ja, habe ich halt Skier geerbt, die recht neu sind. Von daher, gut so.
Wenn nicht, heißt es demnächst, Sohn, gib die her, ich brauche die, ich muss wieder los.
Ja, genau, dann. Kann sein. Ja. Ja, die waren früher immer relativ viel schiefer. Also die waren immer zweimal im Jahr, jedes Jahr. Also immer so zwischen den, oder da in den Winterferien mit uns und in den, da im März oder so, waren sie nochmal allein 2 Wochen in Galtür meistens. Also schon viel Ski gefahren. Cool. Oder relativ viel Ski gefahren. Ja. Oder immer jedes Jahr. Aber
früher Skifahren,
ja, irgendwann
war toll.
Ist halt warm, gell?
Ja.
Ist halt,
wenn man dann wirklich irgendwie unter der Skijacke nur irgendwie ein T-Shirt trägt.
Ja.
Ja. Und das auch mal für eine Fahrt notfalls ablegen kann, so. Irgendjemand macht eine Pause und gibt's dann das, die Skijacke hin und fährst halt so im T-Shirt, muss halt aufpassen, dass dich dann nicht auf die Fresse latzt.
Ja, genau.
Weil das ist schon scheiße.
Ich glaube, also wenn ich das einmal gemacht habe in meinem Leben, ist viel. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es je, ich bin eigentlich immer so im Januar gefahren, wo es halt eiskalt ist.
Boah, das kann Gas sein.
Obwohl, nee, mit dir bin ich im,
ja, wir sind doch,
da sind wir, glaube ich, Ende Februar oder so gefahren, oder? Oder Anfang März? So.
Ja, sowas.
Oder eben März, ja, doch, es war März immerhin. Ja, und dieses Jahr fahren wir eben an Fasching, über meinen Geburtstag.
Aha. Ach so, ja. wegen Schulferien, gell?
Ja, genau. Ja. Das war der Grund.
Wir hatten echt Glück mit dem Schnee bei uns, es war auf dem Hinweg.
Es sah ja so aus, als wäre nirgends Schnee, aber es kam dann doch welcher, gell?
Genau, und es hat halt, weiß ich nicht, in der Woche, wo wir da waren, 50, 60 Zentimeter Neuschnee gegeben. Und die haben trotzdem die Schneekanonen Tag und Nacht laufen lassen. Das war echt krass. Also, boah. Na gut, müssen wir wahrscheinlich dann vorbauen. So, oh, jetzt ist kalt genug, jetzt müssen wir Schnee produzieren,
ja, genau.
Wenn es mal schlimmer, schlechter wird.
Wenn es kalt ist, produzieren, ist klar.
Ja. Ja, und
dann, also wir meine Frau halt dann auch wieder anprangern wahrscheinlich, weil das halt sehr unökologisch ist. Ich meine, darüber darf man sich keine Gedanken machen beim Skifahren. Das ist
nee, das ist eine Katastrophe.
Ja.
Also, ja. Ja, abschließend, als wir gefahren sind, haben die noch gesagt, so, ja, kommen Sie noch mit den Kindern hier kurz in die Rezeption. Und dann hatten die da so eine riesige Kiste stehen. Und da hat die irgendwie auf den Knopf gedrückt und dann kam da Dampf raus aus der Kiste und so. Und dann ist die aufgegangen. Und dann gab es für die Kinder noch so ein kleines Stofftier, was halt so dieses Maskottchen von dem Hotel war. Was ich eine total süße Idee fand. Also, ja. Ich glaube, meine Frau hat sich noch mehr gefreut als die Kinder, aber die fanden das auch schon sehr aufregend, dass dann dieser Dampf und ach, und dann haben sie das, und dann musste es natürlich am nächsten Tag oder als wir wieder zurück waren, dann auch noch mit in die Kita genommen werden und allen gezeigt werden. Das war, ja.
Und ist eure Kleine auch Ski gefahren? Nee, oder?
Nee. Die erzählt
neulich,
dass sie Skifahren war. Ja, Urlaub, Skifahren, Papa, Skifahren.
Bin ich völlig richtig.
Ich habe neulich ein Video gesehen von welchen, die haben ihr Kind mit, ich glaube, 9 Monaten auf ein Snowboard gestellt. Und zwar hat das Snowboard haben sie so ein Bügel drauf gemacht, dass es sich festhalten kann, weil das Kind noch gar nicht stehen konnte.
Ach,
nee. Aber halt auf ein Snowboard gestellt. Und dann haben sie halt so den Verlauf so jeden Monat so gezeigt, wie die Fortschritte halt waren. Und das Kind hat dann, ich glaube, der letzte Schnipsel, den sie gezeigt haben, war dann, glaube ich, mit 13 oder 14 Monaten. Und das Kind fährt halt Snowboard, gell? Also so.
Ja.
So fährt Kurven und also fährt halt wirklich, gell? Also hat gerade laufen gelernt und hat halt auch parallel Snowboard fahren gelernt. Also schon krass. Aber ja, gut. Ist halt die Frage, ob man so früh anfangen muss, aber kann man natürlich.
Ja, oder wenn du direkt mitten im Skigebiet wohnst.
Ja, es wird jetzt sicher, die haben sicher irgendwo in Aspen gewohnt oder wo auch immer in Amerika halt.
Ja.
Ja, ganz sicher.
Ja, so war der Urlaub sehr schön, sehr erholsam. Und ja.
Sehr gut. Ich freue mich. Dieses Jahr wird Ski gefahren.
Ja, cool. Viel Spaß jetzt schon.
Hm.
Wir haben zur letzten Folge noch einen Kommentar erhalten und dann hat der Bob ganz lange geantwortet und erzählt uns jetzt, was passiert ist.
Nicht viel.
Ja, es war ein bisschen.
Aber in der letzten Folge hat Frau Nachti gefragt in den Kommentaren, wie man uns dann auf Letterboxd findet. Und das habe ich dann mal zum Anlass genommen, mich zu fragen, warum wir das nirgends verlinkt haben. Und dann einfach mal auf unserer Webseite, da gibt's ja unter jeder Episode diesen Blog in dieser Episode mit. Und dann stehen da immer die teilnehmenden Personen. Also auch Gäste und so weiter werden da jedes Mal aufgelistet und zu jeder Person, so dass denn gewünscht ist von unseren Gästen, also bei uns auf jeden Fall auch, sind halt so diverse Links, sind lauter so kleine lustige Icons, wo man draufklicken kann, wo dann halt so, bei uns ist da jetzt irgendwie so die üblichen Social Media Profile und vielleicht noch irgendwie eine Amazon Wunschliste und sowas verlinkt.
Sowas können wir da verlinken?
Ja, was kann man da verlinken? Musst du mir nur schicken, dann mache ich das da rein.
Du hast ja so einen ganzen Linkfriedhof stehen.
Ja, ja, ich habe da.
Das sind 9.
Ihr könnt auch so einen Linkfriedhof haben, ihr müsst. Genau.
Also,
so.
13, also jedenfalls, das gibt's ja gar nicht.
12 Items.
Also, so viele Accounts habe ich nicht. Das kann nicht sein.
Immer mehr. Genau, und da habe ich jetzt halt bei uns allen mal, zumindest also bei Christoph nicht, weil kein Mastodon-Account, habe ich mal die Fediverse-Accounts reingemacht und. Unter anderem auch die Letterboxd-Accounts. Das heißt also, wenn jemand uns auf Letterboxd folgen möchte, unter den Artikeln in dieser Episode mit Dings sind die Links, wo ihr unsere Social-Media-Profile alle findet. Dann sei das hier damit nochmal angesagt und Frau Nachti, vielen Dank für den Hinweis, dass das da fehlte. Das ist natürlich nicht richtig so und das ist jetzt damit korrigiert.
Ja, genau, vielen Dank.
Das war es eigentlich schon dazu.
Ich bin jetzt hier ich habe einen Letterboxd, habe ich echt lange nicht gepflegt. Das ist, sollte ich jetzt mal wieder machen.
Tja, da hast du keine Chance, zur Wendeltreppe eingeladen zu werden, Stefan.
Da habe ich eh keine Chance. Also, selbst wenn ich eingeladen werden würde, aber wir haben das doch, als der Daniel hier war, haben wir das doch schon gespielt.
Ja, ja.
Da bin ich auch so grandios gescheitert.
Ach, ist doch egal, ist lustig.
Ja, bist du denn? Hast du dich da nicht mal beworben?
Ich habe mich beworben, aber bisher bin ich nicht, sie will mich nicht. Aber gut, ich warte einfach. Vielleicht darf ich ja irgendwann.
Diese Wende,
nee, die macht, glaube ich, gerade lange Pause oder so, gell?
Das ist, glaube ich auch, ja.
Ja, so ganz lange Pause machen sie gerade.
Okay.
Mal gucken. Irgendwann darf ich vielleicht. Ja. Ich warte einfach und pflege so lange meinen Letterboxd-Account.
Ja gut, man kann, für dich kann ich auch immer noch hier diese Punkteliste aus dem Sneakpot rauslassen. Das ist ja Letterboxd aufgeblasen.
Stimmt, ja.
Da stehen ja alle Filme drin.
Ja, kann ich ja nachpflegen. Obwohl ich ja mittlerweile, seitdem mir das gesagt wurde, auch von Christiane übrigens, dass man das eben nicht nur einfach seine Punkte da eingibt, sondern dann auch eingibt, wann man den Film gesehen hat und dann eben auch so einen Kommentar und sowas abgibt, das wusste ich ja alles nicht, das habe ich ja irgendwie nicht durchschaut. Seitdem mache ich das ganz fleißig, schreibe immer wenigstens einen Satz oder ein paar Worte zu dem Film, den ich geschaut habe und wann ich ihn geschaut habe. Also ich,
sehr tapfer. Wie
nennt man das? Ich nicht taggen, sondern dingse diesen Film jetzt, wann ich den gesehen habe.
Loggen.
Ja, keine Ahnung.
Loggen.
Loggen ist, glaube ich, das richtige Wort, ja.
So. Also ich gebe immer nur Punkte. Wenn ich daran denke, bin ich schon stolz. Während ihr jetzt gerade gesprochen habt, habe ich gerade mal Tenet und Amsterdam nachgepunktet.
Ja, ich punkte auch meistens nach, unsere Hörer nicht zu spoilern, falls sie mir bei Letterboxd folgen, was unwahrscheinlich ist, weil mir unheimlich wenig Leute folgen. Ändert das bitte. nee, das ist völlig egal. Auf jeden Fall warte ich immer, bis wir die Folge aufgenommen haben.
Es hilft auch nicht viel.
Nee, es hilft gar nichts, ich weiß. Aber manchmal schreibe ich es auch gleich rein, wenn ich so einen Film gesehen habe und mir da schon so ein paar Kommentare kommen, wo ich mir denke, so, das würde ich mir gern merken für den Podcast. Dann schreibe ich es bei Letterboxd rein und dann lese ich es da dann ab, statt aus meinem Buch, wo ich die Dinge festhalte.
Ach so, Bob, das wäre schon ein guter Scherz für uns, wenn wir mit Original-Christophs Worten seinen Kommentar einleiten könnten, oder?
Das wäre sehr gut, ja.
Christoph, du findest den Film doch jetzt bestimmt
wörtlich. Das ist ultraspezifisch.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja, das wäre sehr lustig. Ich finde es schwierig, wenn ich dann sehe, okay, im Sneakboard habe ich 7,5 Punkte gegeben und dann ist das da aber eine fünfpunktige Skala plus oder minus das Herzchen. Ja.
Ist und doch dann einfach. Einfach durch zwei. Ist doch easy.
Ja, aber 7,5 durch zwei ergibt halt nichts, was du da anhaken kannst, weil dann
ja, aber kannst du dich dann noch immer noch. Ja, aber dann kannst du immer noch entscheiden, ob du dann eher hochwertest oder eher runterwertest.
Aber ich muss es ändern. Ich habe mir meine 7,5 vielleicht total gut überlegt und es muss genau 7,5 sein. Ja, die Skala ist einfach nicht so genau wie bei uns. Das ist total anstrengend.
Ja, das stimmt.
Und was, wenn ich im Report 11 gegeben habe, was mache ich dann?
5 und
dann
Stern.
Gibst du den Stern dazu.
Ja, 5 und Stern. Oder okay, ja, das ginge noch. Aber was mache ich, wenn ich minus 2 gegeben habe?
So. Nichts und
das ist schwierig.
Nee, du kannst nicht nichts geben. Du musst dann immer einen halben. Das ist blöd. Aber ein halber sagt schon auch viel aus, finde ich.
Ja, das stimmt schon.
Ja, aber vielleicht ein halber und ein Herz, so, dann ist er so verwirrend und dann muss man den Text lesen.
Ich habe heute übrigens so. Ich habe heute einen Erotismusfilm angefangen, um mal Daniel zu zitieren.
Das ist die offizielle Bezeichnung, Erotismus?
Ja, jedenfalls beim Spätfilm, ja. Okay. Nee, der Daniel hat, glaube ich, irgendwie Erotic Movies und dann gegoogelt und dann wird es übersetzt zum Teil in Erotismusfilme.
Ja, stimmt, ChatGPT, wenn es übersetzt hat.
Sowas, ja. Und das finde ich auch eine sehr schöne Bezeichnung. Und ich habe jetzt endlich den dritten Teil von 365 Tage angefangen.
Nein, ich wusste es.
War klar, oder? Aber es ist so schmerzhaft, das anzuschauen. Ich habe es nicht weit geschafft. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie fertig kriege. Aber es ist so dumm. Es ist unglaublich dumm.
Du wolltest damit zur abschließenden Kapitelmarke überleiten und sagen, dass wir auf jeden Fall für nächste Woche nicht 365 Tage der dritte Tag angucken werden.
Noch ein Tag heißt es, glaube ich.
Ach hey, noch ein Tag. Sondern, wie am Anfang schon angekündigt, Bullet Train. den ich jetzt im vorauseilenden Gehorsam schon geschaut habe, aber ihr noch nicht.
So ist es.
Ich hoffe, ich kann mich nächste Woche noch an irgendwas erinnern.
Oh Gott. Mach mir keine Angst. Ist das so belanglos?
Nee, ich vergesse es halt so schnell.
Ach so, okay. Na gut, ich hab, dann werden wir den schauen bis nächste Woche.
Ich habe 7 Stichwörter aufgeschrieben.
Das ist nicht schlecht.
Immerhin.
Stefan, ich habe nicht so ganz viel Zeit, um für nächste Woche noch viel anderes zu schauen, weil wir im Spätfilm gebunden sind und deswegen dort einen Film noch schauen müssen.
Mehrfach.
Möglichst mehrfach. Mehrfach, Deutsch und Englisch. Und deswegen wird es voraussichtlich nächste Woche eher eine kürzere Sendung oder beziehungsweise eher eine Sendung, wo wir kürzer über Filme reden und dann, falls es länger wird, eben über irgendeinen anderen Unsinn plaudern. Das kommt ja manchmal vor.
Soll passieren.
Hab ich schon mal von gehört.
Allerdings seltener, wenn der Stefan dabei ist. Das passiert doch eher dem Bob und mir.
Aber jetzt sind wir heute auch schon bei fast 3 Stunden rausgelaufen, also.
Ja, aber wir haben auch ein Hauptthema.
Die Liste aber auch echt üppig, also.
Und dann kam Skiurlaub und so, ja. Das ist. Ich habe mittlerweile eine halbe Flasche von diesem Bärenburg getrunken, der 30% hat. Ich bin ordentlich angedüdelt.
Kannst du jetzt nochmal LMAA-Liste gucken und schauen, ob er besser wird.
Prima, ja. Ja, nee, wahrscheinlich, ich glaube, es hat oben schon ein bisschen was gefehlt und es ist auch nicht ganz die Hälfte. Wahrscheinlich habe ich ein Drittel von der Flasche getrunken. Aber immerhin, es ist eine Literflasche, also ja, langt dann auch. Aber mit dem Bauch geht's gut, also es wirkt. Aber wie der Bob vorhin auch schon ganz richtig gesagt hat, die Zeit wirkt halt auch. Vielleicht ich habe aber eben auch schon besser. Mal schön neben's Glas gegossen, also es wirkt doch.
Ich dachte, jetzt kommt was viel Schlimmeres mit neben. Ich werde dich eine Pipi-Pause machen und dann neben's Klo pieseln.
Ach, okay, nee. Bevor das jetzt hier entgleist.
Es ist schon entgleist.
Ist die Zeit jetzt auch, glaube ich, reif genug, um die Sendung zu beenden, den Christoph in die Pipi-Pause zu entlassen und die Hörer und Hörerinnen aufzufordern, es Frau Nachti nachzumachen und auf sneakpot.de zu kommen und Kommentare zu schreiben. Das hier ist die 765 gewesen und nächste Woche schauen wir Bullet Train und bedanken uns bis dahin fürs Zuhören. Adios.
Gute Nacht.
Tschüss.